Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen. 0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer, oder gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Es ist Gründungswoche. Also, falls Sie überlegt haben, eine Firma zu gründen, dann los, kann ich nur sagen. Nur wie? Worauf kommt es an? Das ist unsere Frage heute Vormittag und wir versuchen zu helfen und vor allem auch tatsächlich Erfahrungen zu sammeln, um vielleicht Fehler zu vermeiden, die andere gemacht haben. Eine Firma gründen, aber wie? Das ist unser Thema und wir wollen auch gern von Ihnen Ihre Erfahrungen hören. Sind Sie Gründer, Gründerin? Erzählen Sie uns davon. Was hat funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Wo waren die Hindernisse? Was war Ihre Unternehmensidee? Ist das wirklich alles aufgegangen? Wo mussten Sie noch nachjustieren? Und wie sind Sie mit dem Scheitern umgegangen? Das wird ja in Deutschland gerne eher negativ betrachtet, dass man scheitert mit einer Unternehmensidee, mit einer Firma. Woanders ist das ein bisschen anders. Wie kann man aus dem Scheitern lernen? All das wollen wir wissen und vor allem auch tatsächlich, wie umgehen auch mit der Bürokratie. Das sagen viele Gründer bei Umfragen. Das Haupthindernis ist in Deutschland die Bürokratie, um eine Firma zu gründen, beziehungsweise ja, vielleicht sogar das zu verhindern, dass eine Firma wirklich gegründet werden kann. 0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer und ich freue mich natürlich, dass wir auch zwei Experten, Expertinnen hier haben. Matthias Herrchen zum einen, er ist Berater und ich spreche ihn jetzt als Ersten an, wir haben auch noch eine Frau, weil Stefanie Render, die Gründerin, die haben wir technisch noch nicht ganz erreicht, das kriegen wir aber auch noch hin, aber Matthias Herrchen ist in einem Studio in Köln und da kann ich ihn schon begrüßen. Schönen guten Morgen, Herrchen.
Guten Morgen, Herr Balzer.
Sie sind an der IHK in Köln, dort auch Ansprechpartner für Gründerinnen und Gründer. Und ich wollte zu Beginn unserer Sendung hier einfach mal hören, wie ist das eigentlich? Ich meine, es ist Wochenende, ja? Für die allermeisten Angestellten hier im Lande ist Wochenende tatsächlich Wochenende. Wie ist das für Gründer? Gibt es da Wochenenden?
Also man sollte auch sich Wochenenden einrichten, weil das ja auch ein Energiebringer ist, um den Alltag zu bewältigen. Aber in der Tat, wenn ich Gründer bin, dann bin ich das selbst und ständig, wie man immer so ungt. Also das Wort selbstständig zerlegt bedeutet, dass man auch am Wochenende eben arbeiten muss. Aber nochmal der Hinweis, man sollte sich auch Ruhepausen einrichten.
Ja, aber zu welchem Zeitpunkt kann man das machen? Also ganz am Anfang, wenn man gegründet hat, vermutlich nicht, ne?
Nö, also das kann man so nicht sagen. Es kommt da immer so auf den Einzelfall an. Wenn ich natürlich etwas gerade gründe und mittendrin in den Vorbereitungen bin, dann nutze ich natürlich jede freie Minute auch, um mich entsprechend vorzubereiten. Je nach Anforderungen, wenn ich dann im Markt aktiv bin, dann muss ich auch Kunden bedienen und sowas. Bis ich mich eingerichtet habe, das ist schon wirklich ein Fulltime-Job. Und mit Fulltime meine ich nicht 5 Tage die Woche, sondern wirklich dann auch teilweise rund um die Uhr.
Stefanie Render ist Gründerin, Vorstandsmitglied des Bundesverbandes Deutsche Startups und uns jetzt verbunden. Erst einmal über Telefon. Wir hoffen, vielleicht kriegen wir noch die Internetleitung zusammen, aber Telefon geht ja erstmal auch. Schönen guten Morgen, Frau Render.
Schönen guten Morgen.
Ja, ich freue mich, dass Sie bei uns in den nächsten 2 Stunden sind, um hier auch zu berichten über Ihre ganz eigenen Erfahrungen und vielleicht auch ein paar Tipps und Hinweise zu geben, wie man denn nun am besten eine Firma gründet oder auch ein Startup gründet. Wie ist es bei Ihnen mit den Wochenenden? Sind die inzwischen frei?
Inzwischen, also ich glaube, sie sind immer mal wieder frei. Sie sind aber auch immer mal wieder halbstundenweise, stundenweise mit Tätigkeiten für die eigene Firma gefüllt, die Spaß machen. Das ist in einem fröhlichen Wechsel zwischen Familie, ja, so Me-Time und natürlich auch was für die Firma zu machen, das ist immer im Hinterkopf. Und das ist das Wochenende aber auch mal schön, dass man eben auch bei anderen Tätigkeiten irgendwie anfängt, darüber nachzudenken. Und dann schreibt man sich eben was auf oder macht eben schnell was oder schreibt eine Mail oder postet was, was auch immer.
Was ja eine grundsätzliche Frage, glaube ich, ist für viele, ne? Die eher so das Angestellten-Dasein kennen. Da kann man sagen, Wochenende ist Wochenende. Es gibt eine konkrete Arbeitszeit, 8 Stunden am Tag, vielleicht auch nur 7 oder weniger oder man arbeitet verkürzt. Das ist als Gründer, als Unternehmer, gerade einer jungen Firma, de facto kaum möglich, ne?
Ja, aber dafür ist es möglich, sich auch die Zeit komplett einzuteilen. Ich muss niemanden um Rat fragen, ob ich jetzt einen Arzttermin wahrnehme oder mein Kind abhole. Ich kann mir das vollkommen frei einteilen. Und als Mutter von 3 Kindern wäre es in einem Angestelltenverhältnis vielleicht auch sehr viel schwieriger.
Stefanie Render ist bei uns und Matthias Herrchen. Wir reden über die Frage, wie man eigentlich am besten eine Firma gründet, welche Voraussetzungen dafür gegeben sein sollten, wie man mit einer guten Unternehmensidee tatsächlich auch Investoren findet, denn Die wenigsten bringen ja tatsächlich das nötige Geld selbst mit. Erzählen Sie uns von Ihren ganz persönlichen Erfahrungen oder vielleicht planen Sie eine Firma zu gründen. Welche Unternehmensidee haben Sie da und sind Sie da vielleicht schon gegen Mauern gelaufen oder haben Sie gute Erfahrungen gemacht mit Banken oder auch mit staatlicher Förderung und vielem anderen mehr? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Also wenn noch ein Startup oder eine Firma gründen will, die helfen kann, wenn Internetleitungen immer wieder abbrechen, dann wäre jetzt allerhöchster Bedarf. Stefanie Render, Gründerin, Vorstandsmitglied des Bundesverbandes Deutsche Startups, ist mit uns verbunden und jetzt dann doch wieder mit uns verbunden. Das ist schön. Frau Render, hören Sie mich? Und wir hören Sie?
Ja, ich höre Sie.
Wunderbar, es funktioniert dann doch wieder. Sehen Sie, vielleicht brauchen wir doch kein Startup, was bei abbrechenden Internetleitungen hilft. Aber tatsächlich ist das leider nicht immer so zuverlässig, wie wir wollen. Wir hoffen einfach, dass wir die nächsten 2 Stunden auf jeden Fall miteinander verbunden bleiben. Matthias Herrchen ist auch bei uns, ganz einfach über unser Studio in Köln, von der IHK in Köln, Berater. Stefanie Render, Sie sind ja nicht nur beim Bundesverband Deutsche Startups sind selber Gründerin, sondern haben tatsächlich auch, wie gesagt, selber auch gegründet, ihre ganz eigenen Erfahrungen gemacht. Match to Blue, so hieß eine ihrer ersten Gründerinnen für lokalisierte Werbung auf Smartphones, wenn ich so richtig verstehe. Hat das funktioniert?
Also lokalisierte Werbung ist sozusagen nur ein, wie wir sagen in Startup-Bullshit-Denglisch, Use Case, also ein Anwendungsfall. Das hatte von der Basistechnologie, wo es tatsächlich um Matching von einzelnen Ereignissen ging. Also zum Beispiel ein Mensch ist irgendwo und kann dann Informationen, zum Beispiel von Werbung bekommen, zu ihm passt, auf Smartphone, kann aber auch Personen sozusagen zugematcht, Fall für die Lufthansa, für das Vielfliegernetzwerk Miles & More umgesetzt. Da konnte man eben interessante andere Vielflieger zum Beispiel in der Lounge gematcht bekommen und mit denen sich über etwas unterhalten. Natürlich hat die Lufthansa da auch entsprechend ihre Angebote darüber verteilt. Es ging aber bis dahin, dass wir diese Basistechnologie auch genutzt haben, um ein Fitness-Shirt an den Markt zu bringen. Also es hat viele kleine Ausgründungen daraus gegeben.
Ein Fitness-Shirt? Was ist das?
Unterschiedlichen Erfolg.
Leider haben wir jetzt doch ein kleines technisches
Problem. Den Stresslevel, den wir jetzt
ja, Stefan Renner, leider ist unsere Internetleitung dann doch nicht ganz so, wie wir das gehofft hatten. Ich stelle das mal ganz kurz zurück, diese Geschichte. Und wir versuchen das technisch nochmal ein bisschen besser hinzukriegen, damit wir das auch wirklich vollständig mitbekommen, was Sie da damals gegründet haben mit Match to Blue. Und wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich vielleicht doch nochmal ganz kurz zu Matthias Herrchen kurz überleiten, weil da tatsächlich auch technisch das einfach ein bisschen einfacher ist, mit ihm zu sprechen. Wir klären das gleich. Wir klären das gleich technisch, überhaupt kein Problem. Matthias Herrchen von der IHK in Köln. Sie sind selber Berater und das ist ja unsere Frage oder ja unser Angebot auch heute Vormittag, wie man eigentlich am besten eine Firma gründet, welche Voraussetzungen es braucht, welche Probleme da anstehen, gerade auch, ich sag mal, im deutschen Steuersystem, in der deutschen Bürokratie. Also womit kommen Gründer zu Ihnen?
Da kann man 2 Gründungsfragen oder typische Ausgangskonstellationen unterscheiden. Das eine sind die, die sagen, ich möchte gerne gründen, habe aber noch nie was zu tun gehabt. Wie kann ich das Ganze angehen? Also da sind wir als Unterstützer in der Orientierung da überhaupt auch beim sogenannten, bei der Geschäftsmodellentwicklung. Also wenn jemand mit einer Idee zu uns kommt und sagt, ich komme jetzt hier auch schon nicht mehr weiter, gehen wir auch schon in die Ideenentwicklung mit rein. Also wirklich von der Wiege des Geschäfts sind wir als Begleiter dabei und viele kommen aber auch natürlich mit konkreten Fragestellungen, die auch vielleicht teilweise mit der Bürokratie zu tun haben. Eine gängige Frage ist, welche Rechtsformen sollte ich denn wählen, GmbH, eine UG oder muss ich überhaupt so etwas gründen? Solche Fragen sind eben ganz häufig.
Was ist eine UG?
Eine Unternehmergesellschaft mit beschränkter Haftung, oft auch als Mini-GmbH bezeichnet. Also auch eine Kapitalgesellschaft. Mit ganz wenig Kapital kann man die schon gründen. Das ist eine der jüngsten Rechtsentwicklungen, wenn man so will, die darauf reagiert, auf die Bedarfe der Gründer und Gründerinnen.
Weil da sind wir schon bei einem Punkt, ne? Das liebe Geld. Wenn man etwas gründen will, braucht man erstmal ein bisschen Geld. Und das Taschengeld reicht ja meistens nicht. Und das sind ja oft auch junge Menschen, die vielleicht sogar noch studieren und finanziell nicht besonders ausgestattet sind, vielleicht auch nicht allzu viele Sicherheiten haben. Also wie kommt man an das nötige Geld?
Ja, da möchte ich vielleicht direkt aus der Praxis noch berichten. Gerade so in der jüngsten Zeit sind nochmal die Nebenerwerbsgründungen ganz stark gestiegen, die eben gerade auch mit dem Problem zu kämpfen haben oder sagen wir mal, eine Antwort darauf sind eher, ich habe nicht genug Geld, um jetzt sofort voll umzusteigen oder ich bin vielleicht auch in einer abhängigen Beschäftigung, mit der ich meinen Haupterwerb erziele. Den kann ich nicht so ohne weiteres aufgeben, nur um mal eben in Anführungszeichen eine Gründung zu probieren. Und deshalb sehen wir hier sehr hohe Zahlen, also bis zu 2/3, so lauten die Statistiken, aller Gründungen sind momentan Nebenerwerbsgründungen. Das heißt also bewusst, das Risiko zu minimieren, ich habe nicht genug Finanzierung, wie kann ich es trotzdem machen? Also so ist eigentlich, wird da ein Schuh draus und das ist auch etwas eben, was wirklich, ja, ich möchte also mal sagen, auch Mut machen sollte. Eine Idee, eine Geschäftsidee zu haben, bedeutet nicht immer komplett gleich umzusteigen. Es kommt immer darauf an, was man gründet. Wenn ich natürlich ein Start-up gründe, sprich also eine besonders innovative, vielleicht auch eine technische Idee habe, die ich umsetzen will, dann ist so die Frage, ob man das so neben dem normalen Beruf auch machen kann. Aber Gründung ist so vielgestaltig wie das Leben selbst. Insofern sind die Nebenerwerbsgründungen ein ganz großer Baustein, auch wie ich das Thema Finanzierung auch durchaus bewältigt bekomme.
Also Nebenerwerbsgründung heißt, dass man es eben neben dem Hauptjob macht, vielleicht sogar als Angestellter?
Richtig, genau. Mhm. Es gibt also da ganz, ganz viele. Wenn es aber darum geht, tatsächlich richtig umzusteigen, gibt es also auch jede Menge Förderprogramme. Also wenn ich den Zugang habe zu klassischen Bankdarlehen, dann habe ich auch automatisch den Zugang zu jeder Menge Förderprogramme, die mit günstigeren Zinsen oder anderen günstigen Konditionen einen unterstützen. Oder aber es gibt eben auch viele private Investoren und auch Investorenfonds, also die ganz gezielt in junge Unternehmen, in neue Ideen investieren. Das machen sie aber natürlich nicht für jede Geschäftsidee, sondern nur für besonders auch chancenreiche Ideen.
Das berühmte Venture Capital.
Ganz genau.
Ja. Jetzt haben wir Stefanie Render zumindest am Telefon. Frau Render, wir hören Sie.
Ja,
sie hören uns. Ich glaube, wir bleiben jetzt einfach beim guten alten Telefon. Das ist, glaube ich, vor, weiß ich nicht, 120 Jahren erfunden worden und funktioniert überwiegend noch im Gegensatz zu anderen Varianten. Wir waren stehen geblieben tatsächlich bei Ihrer ersten Gründung, die ja doch auch recht erfolgreich war. Und gerade war ich mit Matthias Herrchen von der IHK in Köln im Gespräch über die Frage, wie man eigentlich finanziert, gerade wenn man als junger Mensch Geld braucht für eine neue Firma. Wie war das bei Ihnen eigentlich? Wie haben Sie Ihr Projekt finanziert, Ihre erste Gründung?
Wir waren davon ausgegangen, dass wir das erstmal aus eigener Kraft stemmen wollten. Wir hatten über eine vorhergehende Beratungstätigkeit sozusagen das Gründungskapital oder wie wir in der Startup-Szene sagen, das Seed-Kapital uns selber erwirtschaftet, verdient und haben das dann auch ganz euphorisch in unsere Firma gesteckt. Und dann mitten in der Finanzkrise 2009, da ging das Geld so langsam dem Ende zu und da haben wir eine Finanzierungsrunde gesucht. Und das gestaltete sich sehr, sehr schwierig, weil um die Zeit gab es kaum Venture Capital Aktivitäten, also Wagniskapitalfinanzierungsaktivitäten in Deutschland. Und die wenigen, die es gab, die sind erstmal ganz vorsichtig auf Tauchstation gegangen. Und dann war eben genau das Problem, wir hatten quasi alles, was wir verdient hatten, in die Firma getan und hätten wir uns stattdessen eine Immobilie auf Ibiza gekauft, dann wäre das für die Banken natürlich eine Sicherheit gewesen, um uns Geld zu geben. Die hatten wir leider nicht. Wir haben dann mit sehr viel Anstrengung und Mühe eine sogenannte Mezzanine-Finanzierung auf die Reihe gestellt, mithilfe einer Landesbank, der Investitions- und Strukturbank in Rheinland-Pfalz, die eine Mischung aus Wagniskapital und einer stillen Beteiligung, also einem rückzahlbaren Darlehen gegeben hat und unter Hilfenahme von Business Angels, also Privatpersonen, die investieren und die dann akkreditiert sind bei einer Landesbank. Und das war relativ kompliziert. Das war auch in der Nachfolge kompliziert, denn das sind sehr unterschiedliche, viele Parteien gewesen, die man dann immer wieder unterrichten muss und sozusagen im Spiel halten muss. Aber anders ging es damals nicht. Ich bin froh, dass es heute besser ist.
Ja, das heißt, da hat sich auch etwas verändert, was die Finanzierungsmöglichkeiten angeht. Ist es heute einfacher, also über 10 Jahre später, tatsächlich an Geld zu kommen für junge Gründer?
Ja, also ich denke, da hat auch der Bundesverband Deutsche Startups unheimlich viel an Lobbyarbeit getan, um das zu verbessern. Also gerade in dem Bereich des Anfangskapitals für Gründer und Gründerinnen hat sich eine ganze Menge getan. Und für diejenigen, die vielleicht auch noch gar nicht so genau wissen, wo es auch im Endeffekt hingehen soll, es gibt ja auch die Förderprogramme der Länder von Gründungsstipendium über das Exist-Programm, was für Studierende gut funktioniert. Und auch die Business Angel Szene ist recht rege in Deutschland, gut vernetzt, und auch der Bundesverband, also die Stimme der Startups in Deutschland und der Repräsentant, hat ein gutes Netzwerk aufgebaut, um die verschiedenen Akteure im Startup-Ökosystem zusammenzubringen. Die Investoren, die Startups, aber auch natürlich die etablierten Unternehmen, die von den Innovationen von Startups in einem großen Maße auch profitieren.
Jetzt muss ich leider aber trotzdem mal kurz intervenieren, weil wir reden natürlich jetzt zu Recht auch über Startups. Also ich hatte das vorhin schon mal kurz angerissen, also besonders innovativ ausgerichtete Gründer. Von der absolut überwiegenden Zahl aller Gründungen reden wir aber nicht von Startups. Freue mich für Sie, Frau Renner, dass Sie damals auch dann so eine Mezzanine-Finanzierung hinbekommen haben. Ich gebe Ihnen auch recht, dass Investorenkapital...
Mit Mezzanine-Finanzierung müssen wir vielleicht kurz klären, das sind viele verschiedene...
Das ist eine Mischform.
Finanzierungsquellen aus verschiedenen...
Eher eine Mischform. Es gibt auch Mezzanine-Programme, das ist dann zwar ein Programm, aber es mischt sozusagen das klassische Darlehen mit Beteiligungskapital. Also das kommt von dem italienischen Wort Mezzanine, also Zwischengeschoss. Es ist nicht ganz Darlehen, es ist nicht ganz Eigenkapital, das sind so die beiden großen Finanzierungsquellen, die man immer einander gegenüberstellt. Bei einem Darlehen habe ich halt, zahle ich ganz normal Raten und Zinsen, üblicherweise jedenfalls, und beim Investoren, der beteiligt sich üblicherweise an dem Unternehmen selbst und gibt dafür Geld. Das sieht man auch aus Fernsehformaten oder so. Da geht es immer darum, dass jemand einsteigt, zumindest für eine gewisse Zeit.
Und verkauft dann später eventuell.
Genau. Und erzielt dadurch eben eine größere Rendite als durch Darlehen. Aber die große Menge im Bereich Gründung sind leider vielleicht auch nicht Startups. Also weil alle möchten natürlich auch innovative Ideen haben. Das ist das, was die Wirtschaft auch massiv nach vorne treibt. Aber man darf nicht vergessen, dass tatsächlich zahlenmäßig der größte Teil nicht im Startup-Bereich liegt, also eher in klassischen Geschäftsideen. Da reden wir von Gastwirt bis zum Immobilienmakler oder auch Handwerker. Das sind ja ganz klassische Formen, die eben leider wenig Chancen haben oder bis gar keine Chancen, so etwas wie Investoren zu bekommen. Auch die angesprochenen Programme Gründerstipendium oder Exist richten sich eben hauptsächlich an innovative Ideen. Da hat sich wirklich eine Menge getan, das muss man so sagen. Es hat auch sicherlich damit was zu tun, wenn ich das so sagen darf, Frau Renner, mit dem Deutschen Start-up-Verband, der es ja auch gut geschafft hat, das Thema Startups und Innovationen im Gründungsbereich in der Politik auch zu verankern. Das ist im klassischen Gründungsbereich ewig nicht gelungen. Im Zuge der Startups hat sich auch da eine Menge getan. Es gibt auch viele gute Ansätze zur Geschäftsmodellentwicklung und so weiter, von denen auch klassische Gründer enorm profitieren.
Ja, wir wollen ausdrücklich natürlich auch nicht nur Startup-Gründer oder Gründerinnen heute Vormittag ansprechen, sondern tatsächlich auch einfach Firmengründerinnen und Gründer, die da nun natürlich auch in der Mehrheit sind und die uns vielleicht auch von ihren Erfahrungen berichten können, von ihren positiven, von ihren negativen Erfahrungen, auch aus einer, ich sag mal, ganz regulären Handwerkerfirma kann ja vielleicht auch mal etwas sehr Innovatives und Neues entstehen, indem man vielleicht neue Materialien verwendet oder neue Techniken und vieles andere mehr. Auch das können ja Erfolgsgeschichten sein. Und auch da kann man ja expandieren. Auch das ist unsere Frage und unser Thema heute Vormittag. Firma gründen, aber wie? Und das im Rahmen der internationalen Gründungswoche, so heißt sie ja ganz offiziell, Global Entrepreneurship Week. Die wird, wie der Name schon sagt, überall auf der Welt in diesen Tagen begangen und soll eben auch junge Menschen dazu animieren, Firmen zu gründen. Das kann ein Startup sein, das kann auch erstmal nur eine ganz reguläre Firma sein. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht als Gründer, als Gründerin? Was hat funktioniert? Wo gab es Hindernisse? Was war Ihre Unternehmensidee? Ist die aufgegangen? Hatten Sie die vielleicht im Laufe der Zeit auch verändern müssen? Haben Sie Unterstützung bekommen? Von wem? Wo waren Sie vielleicht ganz besonders enttäuscht, wo Sie mehr erwartet hätten? 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und angerufen hat auch Christian Kampler aus Bonn. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Christian Kampler hier aus Bonn. Ich freue mich sehr über diesen Austausch und habe dann gleich zum Hörer gegriffen. Ich habe eine Firma gegründet, aufbauend auf meinen Erfahrungen und auf den Gründungserfahrungen meiner Mitgründerin. Das heißt, ich war früher beim Auswärtigen Amt tätig und bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Meine Kollegin, die war im Trainingsbereich, hat unter anderem für die Bundeswehr Trainings gemacht. Umso konsequenter war es dann, dass wir uns gekümmert haben, genau um unsere Lieblingsthemen und auch natürlich Kundenbeziehungen mit reingenommen haben in die Firma vor 6 Jahren. Wir setzen uns ein für Länder in Krisengebieten. Wir kümmern uns um Grenzsicherung, Flucht und Migration, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, alles das sind Themen. Und aufbauend darauf, ich war früher mal in Südafrika selber, auch als Schüler, und war angetan von Nelson Mandela. Also unsere Firma heißt jetzt, der Kosename von Nelson Mandela, Madiba. Und meine Erfahrung ist, und
ist eine wenn ich kurz einhaken darf, eine Beratungsfirma, kann man das so nennen?
Man kann gut sagen, wir sind eine Beratungsfirma. Mittlerweile sind wir nicht mehr zu zweit, sondern uns gibt es seit 6 Jahren. Und wir haben ein Netzwerk von 600 freien Beraterinnen und Beratern aufbauen können. Und sind 10 Mitarbeiter. Da schließt sich gleich auch eine Frage von mir an. Aber vorher wollte ich Ihnen auch eine Rückmeldung geben zur Unternehmensidee. Man kann, glaube ich, bei uns ganz gut sehen, wie so etwas entstanden ist und dass die Leidenschaft eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und natürlich auch der Wunsch daran, etwas qualitativ Hochwertiges zu schaffen, was die Konkurrenz so in diesem Sektor vielleicht noch nicht hat. Und wir haben uns sehr auf die Unterstützung immer berufen und auch ich habe irgendwann im Businessplan auch eingebaut, wir brauchen Beratung. Ich selbst bin Jurist und man muss sich eingestehen als Gründer am Anfang, wo sind eigentlich die Punkte, die ich nicht abdecken kann, zum Beispiel BWL-Kenntnisse oder kann ich irgendwie kaufmännische Erfahrung mir dazu holen? Und da hat mir sehr geholfen, zum Beispiel hier in Bonn, das Gründerzentrum der Stadt Bonn, also auch mit anderen Gründern in Kontakt zu kommen, sich da auch einzumieten mit und dann an einem Businessplan-Wettbewerb teilzunehmen. Das hat ungemein geholfen und bis heute halte ich daran fest, dass wir quasi ein Start-up sind. Auch andere, Elon Musk sagt das ja auch oft, dass er sich immer noch fühlt wie in einem großen Start-up. Und ich muss sagen, jedes Jahr habe ich und jeden Monat habe ich neue Herausforderungen, an denen ich arbeite. Jetzt die größte Herausforderung, vor der wir gerade stehen, ich weiß nicht, ob Sie dazu eine Lösung haben, denn ich habe immer das Gefühl, dass die Banken beispielsweise, wenn es um Kleinkredite, um die normalen Finanzierungselemente geht, also so 20.000 Euro oder so, das ist nicht das Thema. Oder auch wenn man eine Immobilie dazu nehmen wollte, dann da eine Unterstützung zu bekommen. Wir haben jetzt vor, tatsächlich unser Geschäftsmodell abzuscalen. Wir sind jetzt bei 1,3 Millionen Euro Umsatz. Das zeigt einfach nur, wie viele Beraterinnen und Berater für uns tätig sind. Und wir würden ganz gerne einfach viel mehr dieser Berater, die wirklich gut sind in ihren Feldern und die als freie Berater vielen Risiken ausgesetzt sind, anstellen. Und da reden wir auf einmal von einer Summe von 500.000 Euro oder 1 Million Euro, die man in so etwas reingeben müsste. Und die Skalierung und der Business Case, alles ist da und die Ideen sind auch richtig überzeugend. Aber da sagt sogar die Deutsche Bank an der Stelle, da wissen wir gar nicht, wie werden wir dann da Anteilseigner und dann haben wir doch auch Pflichten, wenn wir Mitgesellschafter werden. Und da hatten Sie gerade das Thema Business Angel Szene angesprochen. Und da muss ich sagen, da habe ich auch schon sehr viel versucht, vielleicht auch noch nicht die richtigen Wege gefunden. Aber wenn es wirklich um das Skalieren geht von Unternehmen, die richtig groß werden können in Deutschland und einen großen Marktanteil und eine wichtige Aufgabe auch haben, sage ich nochmal, das Thema Nachhaltigkeit bedarf einfach einer Finanzierungsquelle.
Ja. Das heißt,
da sind wir dann an der...
Ja,
an der
Sie wollen wachsen, wenn man so will. Also was man so Skalieren nennt oder Upscaling haben Sie es, glaube ich, genannt. Ne? Dass man wächst und dass man größer wird und haben da offenbar, wie ich so richtig verstehe, Wachstumsschmerzen mit Ihrer Firma und wollen aber mehr Menschen sozusagen an sich binden. Also nicht nur auf... Honorarbasis, sondern eben auch mit einer Anstellung. Ich reich das mal in die Runde, oder?
Danke.
Matthias Herrchen. Anstellungsverhältnisse sind ja eigentlich, so wie ich das jedenfalls verstehe, bei Startups oder jungen Firmen ja eher ungewöhnlich. Würden Sie trotzdem dazu raten?
Also sind eigentlich überhaupt nicht ungewöhnlich, zumindest nicht, wenn ich in der Wachstumsphase bin. Ich brauche ja Hände und Köpfe, die das Ganze dann umsetzen.
Auf Honorarbasis meistens, oder?
Dachte ich ja. Das kommt drauf an. Also ich meine, wir reden heute ja auch immer über Fachkräftemangel. Fachkräfte sind ja auch durchaus an sicheren Arbeitsverhältnissen vielleicht interessiert. Wenn ich die dann nur so kriege, dann auch durchaus über das Angestellten-Dasein. Wenn ich natürlich die Wahl habe, ist das ein freier Mitarbeiter so gesehen einfacher zu handeln als Unternehmer, weil da habe ich natürlich nicht die ganzen Sozialversicherungspflichten. Ich muss ihn nicht dauerhaft beschäftigen. Das heißt, ich kann das so ein bisschen nach Auftragslage steuern, wann ich ihn in Anspruch nehme und wann nicht, und muss nicht ständig Gehalt zahlen, selbst wenn die Aufträge nicht da sind. Also das ist natürlich ein größeres Maß an Unabhängigkeit für mich als Selbstständigen oder Startup, wenn ich jemanden brauche als Helfer, als Unterstützer, als Mitarbeiter, dann ist natürlich so ein freier Mitarbeiter einfacher als ein Angestellter. Zur Finanzierung, ja, da muss ich sagen, das ist natürlich auch ein echt dickes Brett, weil Sie sind einerseits Startup, aber wenn Sie selber sagen, Consulting, also Beratungstätigkeit, steht vielleicht auch jetzt im Schwerpunkt, dann ist es nicht so, nur von der Abstraktheit des Begriffs her, nicht so interessant für den Investor. Gleichzeitig haben Sie ja geschildert, dass die Banken Schwierigkeiten haben, ihr Geschäftsmodell zu erfassen, und das Risiko ist eventuell zu groß. Keine einfache Kiste, wenn ich das mal so platt sagen darf, aber ich würde es tatsächlich auch bei so einer von der Tätigkeit her eher klassischen Idee zunächst mal auch bei Banken probieren trotzdem, gegebenenfalls auch bei mehreren und parallel dazu aber auch versuchen, Investoren zu begeistern. Ich glaube, da bleibt einem nichts anderes übrig, als zweigleisig zu fahren und zu hoffen, dass eine der Möglichkeiten dann zieht. Aber es ist in der Tat nicht einfach, in diesem klassischen Tätigkeitsfeld sich als Startup darzustellen. Das ist eben auch das, was Frau Render sagte, dann hat man investiert und auch sein privates Vermögen reingesteckt. Das heißt, auch die privaten Rücklagen sind dann irgendwann aufgezehrt, und gleichzeitig erwartet die klassische Förderlandschaft, also wenn ich ein Förderdarlehen beispielsweise aufnehmen möchte, dass man sich so als Faustformel bis zu 20% trotzdem auch mit Eigenkapital, mit eigenem Vermögen einbringt. Also nicht eine 100% Finanzierung.
Das betrifft auch die staatliche Förderung von der KfW, richtig, zum
genau,
Beispiel, von der
Kredit- ganz genau,
Wiederaufbau. Mhm.
Richtig. Das heißt also,
man muss immer ein bisschen Geld mitbringen. So ganz genau, ohne wird es sowieso generell schwierig.
Jedenfalls, ne? Nicht in diesem klassischen Bereich. Ja, das wird schwierig, genau.
In diesem klassischen Bereich, also Beratung sozusagen, wo man nicht davon ausgeht, dass eine Firma massiv wachsen könnte, sondern nur sehr langsam wächst, oder?
Ja, mit klassisch meinte ich den klassischen Bereich der Finanzierung, also über Darlehen und Förderdarlehen.
Ja. Steffen Render, wollen Sie noch ergänzen?
Ja, ich finde es vielleicht in dem Zusammenhang dieses geschilderten Geschäftsmodells gar nicht so unspannend zu gucken, dass es ja auch gerade, und da könnte man natürlich auch von klassischer Beratung sprechen. Und ich selber habe mit Moinland auch eine Firma jetzt gegründet in Corona-Zeiten, wo Startup-CEOs andere Startup-CEOs coachen. Ja, da könnte man ja auch sagen, ja, beraten. Mhm. Es ist gerade so, dass in der Wagniskapital-Szene alles, was in Richtung so Coaching-Plattformen geht, egal ob Gesundheitscoaching oder mentales Coaching, dass das Geschäftsmodelle sind, wo die Wagniskapitalgeber weltweit gerade sehr sozusagen draufspringen. Und manchmal ist es ja nur sozusagen das Storytelling, was man auch in diesem, was man jetzt hier vielleicht als Beratung bezeichnen würde, anlehnt an die Geschäftsmodelle dieser Coaching-Plattformen. Das kennen dann wiederum Wagniskapitalgeber. Das passt in ihre Muster. Da sind dann sozusagen Erfolge schon erzielt worden. Da finden Investitionen statt. Und ich halte das nicht für ausgeschlossen, auch dieses Geschäftsmodell oder diesen Fall auch so aufzubereiten, dass er für Wagniskapitalgeber interessant ist.
Das heißt, man muss, ich höre aus Ihren Worten, auch so ein paar Codes einhalten. Gibt es da so Codes in der Finanzierungslandschaft für Startup-Gründer oder für Firmengründer generell, die man sich so ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte, die man bedienen sollte?
Ja, absolut. Also gerade, Entschuldigung, also gerade wenn man auch in diese Richtung eben Wagniskapital-Szene geht, von Business Angels bis eben Venture Capital Fonds, dann sind die eine ganz bestimmte Sprache gewohnt. Die sind auch gewohnt, dass das Geschäftsmodell in einer ganz bestimmten Art und Weise aufbereitet wird, also jenseits eines klassischen Businessplans in einem sogenannten Pitch Deck. Das muss auch ganz bestimmten Anforderungen gerecht werden. Die werden dann oftmals auch vorgescannt bei den Investoren. teilweise auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Und dann schaffen es eben einige, in die dahingehend, dass sich das jemand wirklich näher anguckt. Und dann wird man eben eingeladen zu einem Gespräch, zu einem sogenannten Pitch, um das Team auch kennenzulernen und zu gucken, ob das etwas ist, was für den jeweiligen VC-Fonds oder auch Business Angel interessant ist. Und da kommt es schon auf Storytelling an, ja.
Entschuldigung, Frau Render, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Mir fiel nur noch gerade eben schnell ein zu Herrn Kampfer, weil Herr Kampfer nannte Business Angels. Business Angels sind normalerweise nicht in so großen Volumina unterwegs. Also die gehen oft so in so Bereiche 50.000, 100.000 sind es oft was so für die Gründungsphase. Wenn ich ein etabliertes Unternehmen bin und in den 100.000er-Bereich oder noch mehr als Kapitalbedarf gehe, dann wären es eher so Venture-Capital-Fonds, also Gesellschaften, die auch größere Summen herausgeben können. Das fiel mir jetzt gerade nur so ein. Vielleicht ist es auch eine Frage desjenigen, an den ich herangehe und um Finanzierung frage.
Ja, das ist sehr, sehr wertvoll. Ich wollte mich dafür bedanken. Die Unternehmensidee hatten Sie angesprochen. Da musste ich schmunzeln. Das würde ich gerne noch beitragen, dass wir am Anfang überlegt hatten, oh, wir sind beide Trainer und ich war in der Akademie Internationale Zusammenarbeit Trainer und Sie für die Bundeswehr. Und dann haben wir einen Businessplan aufgestellt, auch am Businessplan-Wettbewerb teilgenommen, was ich jedem Gründer ganz stark empfehlen würde. Und dieses Modell ist aber nie 100% aufgegangen. Also wir haben dann festgestellt irgendwann, wir sind sehr, sehr gut in der Qualitätsüberprüfung von Projekten, sind jetzt im Evaluationsbereich und qualitätssichern sozusagen das Engagement der deutschen staatlichen Zusammenarbeit in Afrika. Und das ist spannend. Man muss das, glaube ich, zulassen als Gründer. Man muss da auch mal sagen können, Mensch, wir haben jetzt noch 2, 3 andere Felder entdeckt, die sind ebenso und die passen gut zu uns. Das wussten wir am Anfang gar nicht. Deswegen arbeiten wir auch jedes Jahr irgendwo auch wieder neu. Sozusagen unser Businessmodell wird überprüft von allen Mitarbeitern, die da sind. Und ich glaube, es ist einfach die Größe macht's. Also wenn man dann feststellt, immer mehr zieht diese Idee an. Bei Madiba sind wir jetzt bei 10 Mitarbeitern. Dann möchte man einfach auch wachsen und mit mehr spannenden Menschen zusammenarbeiten. Dann fehlt einem auf einmal ein kaufmännischer Geschäftsführer. Da muss man auf einmal einen Controller einkaufen. Und all diese Dinge, die bringen dann schon den Bedarf mit sich, zu sagen, wir brauchen Personal.
Christian Kampfer in Bonn, ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Und wünsche noch schönes Wochenende. Am Telefon ist Christine Höbermann aus Hannover. Guten Morgen.
Ja, hallo, hier aus Hannover. Das war auch noch ein Tipp für die Firma Madiba. Wahrscheinlich kennen sich die Kolleginnen und Kollegen da schon sehr gut aus, wenn sie eben im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs sind. Aber ein Tipp wäre vielleicht auch, die GLS Bank aus Bochum zu fragen, die sich ja auch auf diese Investitionen im Nachhaltigkeitsbereich spezialisiert hat. Und das eben eine Firma wie Madiba, die Nachhaltigkeit quasi zum Programm gemacht hat, auch in Festanstellung investieren will. Das ist natürlich auch quasi Teil des Programms. Ne? Also sozusagen Menschen tatsächlich sozusagen nicht so prekär zu beschäftigen, wie das im selbstständigen Bereich oft leider üblich ist, sondern eben in Festeinstellung zu gehen, das ist entspricht zum Beispiel auch dem UN-Nachhaltigkeitsziel Nummer 8, was ja auch menschenwürdige Arbeit und nicht nur Wirtschaftswachstum heißt. Also falls die Kolleginnen und Kollegen da
Tipp
noch nicht gefragt haben.
Ja. Ne? Tipp ist angekommen. Vielen Dank für diesen Anruf.
Okay,
und, gern geschehen. Das bringt mich natürlich auf eine Frage tatsächlich der Gegenstand der Gründung, also die Gründungsidee. Wir hatten jetzt gerade das Beispiel einer Beratungsfirma, die sich in diesem Fall vielleicht für politisch-gesellschaftliche Belange einsetzt, für soziale Themen, für Friedensthemen, also durchaus auch mit einem gewissen gesellschaftlichen Anspruch, sogar politischen Anspruch. Das heißt also auch damit, wenn man vielleicht die richtigen Partner gewinnt, kann man Geld verdienen, Frau Render?
Ja, auf jeden Fall.
Also gutes Geld auch, verdienen? Richtig gutes Geld?
Gutes Geld verdienen. Ja. Es gibt natürlich auch einige Firmen im Bereich in Nachhaltigkeit oder Impact, also durch Impact auf die Gesellschaft, die sich eher gemeinnützig aufstellen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, eine gemeinnützige GmbH zu gründen, die dann ähnlich wie ein Verein keine Gewinnerzielungsabsicht in der Hinsicht hat, dass sie Überschuss erwirtschaftet. Aber ich glaube, dass es viel nachhaltiger ist, wenn eben auch diese sogenannten Impact-Startups sich auch daraufhin oder Unternehmen daraufhin ausrichten, auch natürlich Überschüsse zu erzielen. Ja, das ist ein Geschäftsmodell, ist ja quasi dann erfolgreich, wenn es eben auch Überschüsse erzielen kann, die man dann ja auch wieder weiter in diese eigene und gute und wichtige Sache investieren kann.
Haben Sie da Beispiele? Kennen Sie Beispiele aus Ihrer Erfahrung, dass sozusagen, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, nehmen wir mal das Thema Ökologie. Das bewegt ja nur gerade sehr viele junge Menschen seit Fridays for Future. Gibt es da schon auch Firmengründungen in diesem Bereich, womit man auch als junger Mensch tatsächlich auch seinen Unterhalt zumindest verdienen kann?
Ja, natürlich. Also da gibt es ganz hervorragende Projekte, zum Beispiel wie Sono Motors und andere, was mir so spontan einfällt, die sich ja dann auch über so ein Unterstützernetzwerk, Business Angel, dann hin zu, mittlerweile gibt es ja Plattformen, also Crowd-Investing-Plattformen, wie zum Beispiel von VWin, gerade solche Nachhaltigkeitsprojekte im Bereich Ökologie unterstützen und fördern, sodass auch jeder von uns darin investieren kann, auch als Privatanleger, wo das Ganze in eine breite Öffentlichkeit kommt und wo man dann auch schon dadurch, durch die Nachfrage, die durch solche Crowdfinanzierungsplattformen dann auch angeregt werden, sehen kann, wie gut es am Markt ankommt. Das heißt, man hat als junges Unternehmen auch gleichzeitig so ein Proof of Concept. Ja, ist das was, was bei den Leuten ankommt? Nach und nach gibt es auch mehr nachhaltige Fonds. Also dieses ganze Ökosystem, was die Finanzierung ausmacht, das sind ja nicht nur die Banken, das sind eben die Business Angels, das sind die entsprechenden VC-Firmen, die in Nachhaltigkeit investieren, das sind alternative
Finanzierungen. VC ist Venture Capital, vermute ich jetzt mal. Ja, ich wollte es nur nochmal geklärt haben. Es gibt ja so ein paar Fachbegriffe, die hier manchmal in der Startup-Szene so kursieren.
Und eben auch Crowd-Investing, Crowd-Finanzierungsplattformen, die das Ganze in eine breite Öffentlichkeit heben und somit das auch für weitere Tools im Kapitalmarkt interessant wird, wie eben, dass es eben auch Investmentfonds gibt, die eben nur in solche Projekte investieren. Und das zeigt eben, dass in dieser ganzen Kette es da eine Nachfrage gibt. Und das macht es dann auch für junge Firmen sehr viel leichter einzusteigen, weil es eben schon solche Rollenmodelle gibt. Wie kann das denn eben auch ablaufen, von dahingehend, dass ich vielleicht als junger Ingenieur aus der Uni kommt, mit Exist anfange, über Netzwerke der regionalen Wirtschaftsförderung oder Netze wie den Startup-Verband und andere Business Angels kennenlerne, die wiederum Kontakte zu größeren Wachstumskapitalgebern haben und so weiter. Das ist so eine ganze Kette, die aufeinander aufbaut, die sich in allen Startup-Bereichen in den letzten 10 Jahren unglaublich gut aufgebaut hat und auch gerade in dem Bereich Nachhaltigkeit so seit 2-3 Jahren sehr stark zieht.
Firma gründen aber wie? Das ist unser Thema heute Vormittag bis 11. Wir wollen gern von Ihren Unternehmensideen hören, die funktioniert haben oder eben auch nicht funktioniert haben. Auch das Scheitern kann ja sehr produktiv sein. Haben Sie Unterstützung bekommen? Wenn ja, von wem? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht, die Sie gerne weitergeben würden? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Grit Lori aus Rostock schreibt uns, ich habe mich 2010 selbstständig gemacht als Naturgärtnerin, also gestalte naturnahe Gärten. Eine Existenzgründungsförderung vom Arbeitsamt war damals die Starthilfe. Auch hatte ich ein paar tausend Euro in meinem ersten Job gespart, bin Quereinsteiger aus der Betriebswirtschaft kommend. Angefangen habe ich mit der Post, ein paar Werbepostkarten verteilen lassen, bekam die allerersten Aufträge über eine Auftragsvermittlungsbörse. Und das waren meist ganz fruchtbare Aufträge und Kunden, habe anfangs auch den normalen, konventionellen Kram gemacht. Und heute berate ich, plane, gestalte, pflege nur noch naturnahe Gärten, habe nur noch nette Kunden und ein Netzwerk aus Helfern, mit dem ich arbeiten kann. Werbung muss ich nicht mehr machen. Ich bin Bioland-Fachbetrieb und habe mehr als genug zu tun. Die Nachfrage ist riesig. Und was schreibt sie hier noch? Das Betriebswirtschaftliche mache ich fast ganz allein. Und der Trick ist, so meine Erfahrung, so schreibt Grit Lori aus Rostock, klein anzufangen, nur so dicke Bretter bohren, wie man im Moment kann. Mit seinen Aufgaben wachsen und drunter noch mit einem Smiley. Ich will nie wieder angestellt sein. Claudia Weitzel schreibt uns, zum Thema Gründen habe ich die Frage, ob es für jemanden mit ALG 2 also Arbeitslosengeld 2, auch möglich ist zu gründen, um dort rauszukommen, und ob es Fördermöglichkeiten gibt oder ob das aussichtslos ist. Die Frage reiche ich am besten gleich an Matthias Herrchen weiter von der IHK in Köln. Also gründen aus der Arbeitslosigkeit heraus, aus ALG 2, welche Hürden gibt es da?
Also bei Arbeitslosigkeit 2 möchte ich gleich das sogenannte Einstiegsgeld nennen, bevor ich den Tipp nämlich vergesse. Also es gibt Fördermittel, um sich da selbstständig zu machen. Man muss dort ganz klassisch dann aber auch einen Businessplan vorlegen. Das stellt erstmal viele vor eine große Hürde, weil sowas hat man auch noch nie geschrieben. Das heißt, man muss also seine ganze Geschäftsidee beschreiben, wen will man damit ansprechen, wie will man sich organisieren und wie soll denn das Ganze rechnerisch dann auch funktionieren, sodass man zumindest seine Arbeitslosigkeit vermindern kann, also einen zusätzlichen Erwerb schaffen kann oder natürlich am besten tatsächlich, so wie Frau Weitzel gesagt hat, aus der Arbeitslosigkeit herauskommen kann. Und das Ganze steht immer im Ermessen der Jobcenter üblicherweise, die reichen das aus, also meine Ansprechpartner für das Arbeitslosengeld 2 sind auch meine Ansprechpartner für dieses Einstiegsgeld. Und mit diesen muss ich auch besprechen, ist das ein gängiger Weg? Also würden die das begleiten, mich auf dem Weg? Und dann gibt es da auch durchaus vielfältige Unterstützungsmaßnahmen links und rechts von diesem Einstiegsgeld. Aber zur Finanzierung wäre das Einstiegsgeld dann eine Möglichkeit.
Wie hoch ist dieses Einstiegsgeld? Es wird dir wahrscheinlich nicht reichen, um da jetzt wirklich was Größeres aufzubauen.
Oder? Nein, es ist eine Hilfe im Lebensunterhalt. Also es soll sozusagen den Lebensunterhalt helfen abzudecken, damit ich nicht sofort auch privat abhängig bin von der Existenz, die ich da selbstständig aufbauen möchte. Ich sage ganz bewusst, es hängt dann von Bundesland zu Bundesland ab, auch tatsächlich, wie dann die weiteren Hilfen aussehen können. Beispielsweise gibt es hier in Nordrhein-Westfalen ein sogenanntes Mikrodarlehen, was extra für Fälle eingerichtet ist, die vielleicht Schwierigkeiten haben, auch durchaus bei Banken finanziert zu werden. Das ist eine zusätzliche Hürde, aber trotzdem eine Chance haben, ein normales Darlehen trotzdem zu bekommen, wenn auch gefördert. Vielleicht an der Stelle, ich möchte auch mal ausdrücklich Mut machen. Also ich kenne die Geschäftsidee ja jetzt nicht im Einzelnen, aber ich halte es immer für wichtig, wenn ich eine Geschäftsidee habe, jetzt eigentlich ganz egal aus welchem Hintergrund, ich würde es, kann immer nur appellieren, es zumindest mal zu durchdenken als selbstständige Idee. Schwierigkeiten kommen noch schnell genug und dann hat man aber schon, sagen wir mal, ein Packende. Ich habe schon mal etwas vorbereitet und weiß dann vielleicht, wie ich da mit umgehen kann. Vielleicht finde ich, wenn ich ein Problem sehe, einen sogenannten Workaround, also eine Möglichkeit, einen anderen Weg einzuschlagen und das Problem zu umgehen oder zu überwinden. Deshalb, wenn Sie vorhaben, was zu gründen und Sie haben eine Geschäftsidee, kann ich immer nur animieren, egal aus welcher Situation, es erstmal zu durchdenken und dann mit den Experten auch zu durchsprechen, wie kann man zum Erfolg kommen, selbst wenn sich einem Hindernis in den Weg legen.
Also Businessplan, das war ja jetzt das Stichwort, glaube ich, genau. Was jeder braucht, der eine Firma gründet. Ich glaube, das ist auch nicht ganz, ganz neu. Und was genau sollte in so oder muss letztlich in einem Businessplan alles drinstehen? Ich vermute auch erst einmal die Marktanalyse, die Konkurrenzanalyse, dass man erst mal versteht oder erst mal beschreiben kann, was man dem Markt an Neuem sozusagen hinzufügt, um wirklich Erfolg zu haben. Also ich sage jetzt mal die klassische Ladengründung oder Kaffeegründung in einem Viertel, wo es schon Dutzende davon gibt, könnte vermutlich schon mal schwierig sein, ne?
Sie sprechen da direkt den wunden Punkt an. Diese Marktanalyse ist interessanterweise das, was immer am unliebsten in Businessplänen ausreichend behandelt wird. Die meisten beschreiben erstmal tatsächlich sehr umfassend auch ihre Geschäftsidee, springen dann aber oftmals etwas schnell, zu schnell über diese Marktanalyse hinweg und sagen dann gleich, wie sie Werbung machen wollen. Daran erkennt man, dass die Vorbereitung möglicherweise nicht ausreichend ist. Also die sogenannte Validierung des Geschäftsmodells. Frau Rende hatte vorhin vom Proof of Concept gesprochen. Das heißt, noch bevor ich starte, eigentlich zu wissen, hat das eine Chance? Habe ich vielleicht mal mit möglichen Kunden gesprochen? Habe ich mal tatsächlich Analyse betrieben? Wo sitzt der nächste Konkurrent von mir aus? Von meinem Ladenlokal oder wenn ich digital unterwegs bin, wer macht mir meinen Markt streitig, mit wem kämpfe ich um meine Kunden? Das ist essentiell wichtig, ist auch eine Fleißarbeit zugegebenermaßen und stellt witzigerweise gerade uns Deutsche oftmals vor Schwierigkeiten, weil wir einfach nicht gewöhnt sind, solche Geschäftsmodelle vorzustellen, mal eine Position auch öffentlich zu behaupten. In anderen Ländern lernt man das schon in der Schule, seine Position zu behaupten. Hier ist es für viele eine große Überwindung, sich auch vielleicht mal an den potenziellen Standort eines Ladenlokals zu stellen und zu gucken, wie viel Laufkundschaft von der, die ich mir vorstelle, dass sie bei mir auch reinkommt, kommt denn an dieser Stelle überhaupt vorbei? Ist das überhaupt der richtige Platz? Es gibt viele Möglichkeiten, das vorher mal zu recherchieren, und das macht man aber ungern.
Und dann hat man natürlich den viel größeren Markt, nämlich den digitalen Markt. Da geht es gar nicht um, sage ich mal, vielleicht physische Präsenz oder die Geschäftsidee vor Ort, sondern tatsächlich den großen internationalen Markt, gerade im digitalen Bereich. Stefanie Rinder, da kennen Sie sich ja ganz besonders gut aus. Da ist es mit der Marktanalyse schon wieder ein bisschen schwieriger, ne? Da hat man ja praktisch fast die ganze Welt als Markt. Wie geht man da vor?
Ja, also das kommt ganz auf das Geschäftsmodell drauf an, aber auch da würde ich eben der Zuhörerin, die diese schöne Mail geschrieben hat.
Wir wissen leider nicht, was ihre Geschäftsidee ist. Die will sie uns vielleicht auch nicht verraten.
Ja, aber sie hat gesagt eben, ich will erstmal klein anfangen. Und das gilt auch für die ganz, ganz großen Ideen. Ja, also es gibt ganz wenige Startups, die sehr stark davon getrieben sind, dass man sich sehr viel erstmal anschaffen muss, also dass man auch sehr hohe Investitionskosten hat. Es sei denn, man entwickelt technologisch etwas Neues. Auch da würde ich raten, das aber irgendwie abzusichern durch Forschungskooperationen und Fördermöglichkeiten und Ähnliches. Ich würde schon auch raten, auch im Startup erstmal klein anzufangen und diesen, Herr Hechel hat ihn zitiert von mir, den Proof of Concept, den auch erstmal zu testen, im ganz Kleinen. Also auch die größten tollen digitalen Geschäftsmodelle mit den potenziellen Kunden zu testen. Also wenn das Endkunden sind, dann auch in meinem privaten Umfeld, dann in meinem weiteren Umfeld.
Zum Beispiel?
Diese Idee. Zum Beispiel, wenn es darum geht, ich habe jetzt hier anlässlich der Gründerwoche hier in Mainz mit einer angehenden jungen Gründerin gesprochen, die möchte einen End-to-End-Austausch von nachhaltiger Kleidung haben, also wie so einen Austausch von nachhaltiger Mode, weil sie sagt, sowas gibt es noch nicht. Ihr steht da eine App vor und was macht sie? Sie geht von Veranstaltung zu Veranstaltung und redet über die Idee, holt sich neue Ideen ein, verprobt das, holt sich vielleicht Einwände ab, Gegenargumente, kommt auf ganz neue Aspekte vielleicht, die in den Gesprächen entstehen. Also das erstmal wirklich im Kern zu verproben in der näheren Umgebung, dann auch mit den potenziellen Kunden. Sind es digitale Geschäftsmodelle, kann man eben auch über eine sogenannte Landingpage im Internet gucken, wie viele kann ich denn sozusagen auf meine Angebote locken. Ich kann mal kleine Experimente machen mit Advertising, also mit Werbung, Online-Werbung über Google oder Facebook oder was auch immer für mein Geschäftsmodell gut passt. Ich kann es mit Social Media probieren und kann sehen, wie viel Rücklauf habe ich dann. Also mit kleinen Investitionen erstmal testen, kommt es denn auch an, bevor man ganz groß denkt.
Das wäre vielleicht auf jeden Fall eine Möglichkeit, eben tatsächlich klein anzufangen. Enno Hempelmann aus Stralsund, schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Wie ist bei Ihnen? Was haben Sie Schönes gegründet?
Bei mir fing das Ganze schon in 1985 ungefähr an. Und zwar, ich hatte ausgelernt, ich war Fernsehtechniker und habe dann angefangen, Nachrichtentechnik zu studieren und habe parallel gemerkt, parallel mit gebrauchten Fotokopierern so ein bisschen gehandelt. Und das fand ich, das lief so gut. Dann bin ich umgestiegen und habe einen Copyshop aufgemacht mit, und das mein Geschäftsgeheimnis in Anführungsstrichen war das, dass ich einfach gebrauchte Geräte, die defekt waren, gekauft habe, die selbst mit repariert habe und dann als im Copyshop aufgestellt hatte. Damit habe ich ganz gut Geld verdient. Ein billiger Laden war damals kein Problem. Und das war dicht an der Uni. Das lief ganz gut und ja, das war's. Das habe ich dann so lange gemacht, bis dann die Wende kam. Dann bin ich rüber nach Stralsund und habe da was ganz anderes vorgenommen.
Ah ja, gesagt. Das heißt, ich wollte gerade wissen, Sie haben es praktisch im Westen der Republik gemacht. Das hörte sich auch so an in den 80er Jahren, dass das so in der DDR wahrscheinlich in dieser Form nicht möglich gewesen wäre. Und dann haben Sie in Stralsund was gemacht als nächstes?
Ich habe immer gesagt, im Einkauf liegt der Gewinn. Und zwar, es war in Stralsund so in den 80er Jahren, also gleich nach der Wende, wurden Immobilien sehr günstig verkauft. Und dann habe ich mir das überlegt und habe so das eine oder andere mir dazu gekauft, selbst saniert und dann als Mietwohnung vermietet. Und das lief sehr gut und das läuft immer noch so. Und jetzt bin ich fast im Rentenalter und das Geschäft läuft. Den Copyshop hatte ich dann abgegeben in Kiel.
Und sind froh, wahrscheinlich immer selbstständig gewesen zu sein, vermute ich. Das hört sich so an.
Ja, ja. Nur was mir extrem wichtig ist, man darf niemals, wenn man anfängt, die Krankenversicherung aus dem Augen verlieren. Also, dass man stets krankenversichert ist, weil das kann man nicht riskieren.
Die eigene Krankenversicherung, meinen Sie?
Ja. Mhm.
Enno Hempelmann der Straße und ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
Ja, danke, tschüss.
Tja, die soziale Absicherung, das ist ja auch eine Frage, ne? Stefanie Render. Wie wichtig ist die, welche Rolle spielt die für Firmengründer?
Die spielt natürlich eine immens große Gründung, da kann ich dem Anrufer nur zustimmen, das immer mit im Auge zu haben, gerade auch Angestellte, die gründen, die sozusagen immer nur ihre Abrechnungen bekommen und ja, da steht dann was dabei, auch zu dem Thema Krankenkasse und ihr Eigenanteil. Und das kann sich eben doch sehr stark ändern, wenn man selbstständig ist und zum Beispiel in die private Krankenkasse wechselt. Das sind dann natürlich sehr viel höhere Beiträge. Das ist auf jeden Fall auch in einem persönlichen Businessplan dann auch mit zu berücksichtigen unter den Ausgaben. Das fällt schnell mal unter den Tisch. Ja, das ist sehr wichtig.
Ja, Matthias Herrchen.
Ja, da kann ich Ihnen zustimmen. Das sind so Themen, man möchte sich eigentlich um seine Geschäftsidee kümmern und auf einmal kommen so Fragen der sozialen Absicherung, die man mal so eben dann mitregeln muss. Auch hier gibt es vielleicht als Praxistipp, gerade wenn man dem Rat folgen möchte und sagt, ich möchte klein anfangen, die Möglichkeit, wenn ich das im Nebenerwerb erstmal gründe und schaue, wie funktioniert es überhaupt und nicht gleich davon komplett abhängig sein möchte, dann gibt es ja nach wie vor die Möglichkeit, ich bin über einen abhängigen Job dann auch sozialversicherungsrechtlich abgesichert, zumindest zum Teil, und kann dann nebenbei das aufbauen, was ich dann als Selbstständiger aufbauen möchte. Und wenn ich dann merke, es klappt, dann umzusteigen, und ich behaupte mal, dann rechnet sich es auch mit den Sozialversicherungen. Wenn man natürlich gleich umsteigt, komplett, dann sollte man sich auf jeden Fall Hilfe suchen oder Rat suchen, besser gesagt. Da bieten die Sozialversicherungsträger auch inzwischen regelmäßig Beratungen an und Service-Lines, dass man sich dort erkundigen kann, was bedeutet das für mich persönlich, für meine Krankenversicherung, für meine Rentenversicherung. Denn das ist so hochgradig individuell, dass man eigentlich da fast keinen pauschalen Rat geben kann, außer wirklich suchen sich Rat. Da sitzen nun mal die Spezialisten und da sollte man sich auch hinwenden und ganz konkret hinterfragen, was bedeutet das für mich, wenn ich diesen Schritt so gehe?
Verliert man nicht ein Stück Sicherheit, wenn man das Angestelltenverhältnis verlässt, gerade was die soziale Absicherung angeht, gerade was Krankenversicherung angeht, Rentenansprüche und vieles andere mehr?
Auf jeden Fall. Das ist ja, das ist schön, dass Sie das so einbringen. In Deutschland guckt man unwahrscheinlich stark immer aufs Risiko. Bevor man eigentlich die Chance richtig begreift für sich. Ich behaupte mal, wenn die Chance richtig umgesetzt wird, ist das Risiko handelbar. Aber im Verhältnis zur abhängigen Beschäftigung hat man natürlich ein höheres Risiko, was auch gerade in Deutschland immer zu einer unwahrscheinlich starken Zurückhaltung führt. Also selbst in konjunkturell hervorragenden Zeiten, die auch gute Gründungszeiten sind, beobachten wir, dass dann selbst super ausgebildete Kräfte, die auch eine Chance als Selbstständige hätten, dann lieber in die abhängige Beschäftigung gehen, weil sie ganz bewusst diese Sicherheit suchen.
Und am Telefon ist Peter Eckhardt aus Köln. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ja, ich habe ein Geschäftsmodell entwickelt vor 15 Jahren. Und Sie hören mich gut?
Wir hören Sie wunderbar.
Gut. Und das ist ein Geschäftsmodell, was befasst sich mit Nachhaltigkeit. Das heißt, ich neutralisiere für ganz viele Unternehmen in ganz Deutschland ihren CO2-Ausstoß. Wenn man jetzt mal zurückblickt, vor 15 Jahren war das Thema noch nicht so akut, wie es heute ist. Trotzdem habe ich mit einem Bekannten schon erkannt, das ist eine Geschichte, die müssten wir heute anfangen und anpacken, und haben uns damals darauf quasi mehr oder weniger spezialisiert. Das Modell handelt von vorne, ich erkläre das mal ganz kurz. Große Firmen haben einen großen CO2-Ausstoß. Wir pflanzen, wie man es schon eigentlich schon kennt, Bäume. Allerdings nicht, wie das unser Mitbewerb macht in der ganzen Welt, im Sudan, im Regenwald, sondern wir haben uns bewusst entschieden, oder ich habe mich bewusst entschieden, diese Bäume nur hier zu pflanzen in Deutschland. Das heißt, sie sollen erlebbar sein, sie sollen also auch kontrollierbar sein, sehr transparent. Und man soll auch die Möglichkeit haben, immer dahin zu kommen und hinzugehen. Das Modell hat sich sehr gut entwickelt.
Das heißt, Sie bieten Sie bieten großen Firmen an, dass Sie für diese großen Firmen, die einen erhöhten CO2-Ausstoß haben, Aufforstungen betreiben, richtig?
Genau, richtig. Ja. Mhm. Und wir wissen im Augenblick, es sind 277.000 Hektar geschädigter Wald in Deutschland vorhanden. Das heißt, ich bekomme natürlich auch Grundstücke, Aufforstungsflächen angeboten ohne Ende und versuche das eben quasi den Firmen mitzuteilen und sie dazu zu bewegen, aufzuforsten, aus dem einfachen Grunde, weil es gibt ja keine Zertifikate für Wald, sondern quasi nur für erneuerbare Energien. Aber das bringt uns ja nicht weiter, weil ich mir einfach sage, okay, die Luft kann ich nicht mit einem Zertifikat herstellen, sondern muss eigentlich auch sehen, dass also die Infrastruktur im Wald wiederhergestellt wird. Das funktioniert sehr gut. Es war 15 Jahre eine lange, auch beschwerliche Zeit. Und wenn ich Neugründern was mitgeben will, man muss immer in drei Dimensionen das sehen. Erstmal brauche ich also diese Idee, dann, was die Kollegin da eben schon gesagt hat, oder die Frau am Telefon.
Stefanie Render, die Gründerin.
Die Frau Render, ja. Genau. Man muss halt mit sehr vielen Menschen auch das diskutieren, sprechen und muss schauen, wie sieht meine Marktchance eigentlich auf? Wird das dieses auch angenommen? Und dazu braucht man einen großen Atem. Man braucht gar nicht so viel Geld. Man muss nur eine Überzeugungsart leisten, dass man wirklich auch Firmen das klar macht und dass man auch ein Feedback bekommt und auch das Bewusstsein dafür schafft. Wenn man das geschafft hat, dann ist der Rest eigentlich nicht mehr der schwierigste Weg, sondern es ist dann eigentlich einen Weg, den man gehen kann, um quasi seine Ideen zu verwirklichen.
Aber wie genau haben Sie das praktisch gemacht? Haben Sie bei den Firmen angerufen oder kannten Sie dort jemanden?
Genau.
Wie lief das
ab? Ich habe ganz viele Sachen gemacht. Ich habe angerufen, ich habe geschrieben.
Obwohl Sie dort niemand kannte, haben Sie angerufen?
Obwohl mich niemand kannte.
Bei welcher Durchwahl? In welcher Abteilung? Meistens.
Also wenn es große Firmen war, bin ich direkt in die Unternehmenskommunikation gegangen. Mhm. Das heißt also, die Menschen, die auch für die Außenwerbung zuständig sind, ans Marketing, haben gesagt, ihr möchtet euer positives Image irgendwie verändern. Ne? Ihr habt die Möglichkeit, wirklich was Gutes zu tun. Ihr habt eine Akzeptanz in der Bevölkerung dadurch. Und wenn man sich diese positiven Sachen alle aufreiht, dann auch versucht, dem Kunden näher zu bringen, dann hat man eigentlich auch einen Einstieg. Und dann wird das Ganze auch interessant, wenn man auch wirklich dann da auch hinfährt, das mal erklärt, mal auch anhand von Beispielen sagt, passt mal auf, das kann passieren. Ihr geht kein Risiko ein. Dazu habe ich dann noch etwas versucht, die Nachhaltigkeit in den Vordergrund zu nehmen, zu sagen, okay, ich forste euch auf, aber ich garantiere euch, weil das Grundstück ist, von mir so vertraglich gesichert, dass ihr 60, 80 Jahre gar kein Baum gefällt wird. Das heißt, die Neutralisation, die in diesem Jahr vielleicht stattfindet, die ist nicht in 10 Jahren zu Ende. Also man muss eine Menge Überzeugungsarbeit leisten. Man muss auch wirklich alle Wege gehen. Von der Kommune, von der Privatwirtschaft, von der Forstwirtschaft. Man muss sich auch die richtige kompetenten Mitarbeiter holen, die auch bei schwierigen Fragen, gerade im Forst- und Wald- und Baumbereich, auch Rede und Antwort stehen können. Dass man wirklich gut vorbereitet geht in ein sage ich mal, Akquisitions- und Überzeugungsgespräch. Ich glaube, wenn man sich das bewusst macht und wirklich das nicht nur als Idee sieht, sondern auch diese Idee lebt, und das braucht halt eine gewisse Zeit, dieses Durchhaltevermögen. Viele Menschen haben gute Ideen, aber sie setzen sie einfach nicht um, weil sie einfach auch diese Kraft nicht aufbringen, wirklich auch zu sagen, na, es hat zwar jetzt nicht geklappt, aber ich muss jetzt mal das 50. Bewerbungsgespräch schreiben, um dann entsprechend auch einen Ansprechpartner zu finden. Das ist so wirklich ein ganz wichtiges Thema.
Ja, das bringt mich auf die Frage vielleicht an Matthias Herrchen von der IHK in Köln, Berater, stellvertretender Geschäftsführer auch der IHK in Köln. Wie schafft man es denn tatsächlich als Existenzgründer bei großen Firmen, ja, wo man vielleicht nicht einmal die Durchwahl hat zu den Menschen, die man da direkt erreichen will, oder man schickt auch nur eine Mail und bekommt keine Antwort. Wie schafft man es da, auf offene Ohren zu stoßen? Bei den Kunden, bei den potenziellen großen Kunden?
Auf jeden Fall mit Beharrlichkeit. Das ist so. Also man sollte schon analysieren, an wen muss ich herangehen. Herr Eckhardt hatte das eigentlich wunderbar gesagt. Er hat sich bei größeren Unternehmen zum Beispiel auf die Kommunikationsabteilung konzentriert, weil dort die Entscheidungen gefällt werden, in was auch zur öffentlichen Darstellung unseres Unternehmens wollen wir investieren, wo wollen wir noch uns einen Namen machen, und wenn es eben bei der CO2-Reduktion sein soll oder wenn die darin einen Sinn sehen, dann sind es eben oft andere Entscheider oder sagen wir, Menschen, die die Entscheidungen des Unternehmenslenkers vorbereiten und in diesem Fall eben die Kommunikationsabteilung. Bei kleineren Unternehmen sind es dann eher die Geschäftsführer selbst oder die Assistenten. Also man muss dann eben schauen, wen habe ich da vor mir als Zielgruppe, und wie sind die in etwa aufgebaut, und dass man da die richtigen Menschen findet, ist in der Tat nicht schwer. Aber man kann zum Beispiel auch auf Messen gehen, die auch im Nachhaltigkeitsbereich immer mehr zunehmen. Denn dort bewegen sich ja dann Interessenten, interessierte Unternehmen, die sich überlegen, wie können wir als Unternehmen die Transformation zur Nachhaltigkeit, zu einem nachhaltigen Unternehmen eigentlich bewerkstelligen. Das heißt, die sind schon offen diesen Ideen gegenüber, und dort das mal zu probieren. Und was auch immer wieder schon rauskam, ich muss kommunizieren.
Kommunizieren vor allem auch.
Richtig kommunizieren.
Ja. Und das ist die Frage, wie. Also man hat sozusagen als Existenzgründer ein Produkt oder eine Idee und will die an einen großen Kunden bringen. Man ist ja nicht der Einzige, der so etwas anbietet, und muss dann auf Vertrauen stoßen, auf offene Ohren stoßen. Man muss auch den richtigen Ton finden. Das ist doch alles durchaus eine Herausforderung oder Challenge, wie man in der Startup-Szene sagen würde.
Ja, aber
wenn ich da mal kurz, ich da kurz was einbringen kann, weil wir reden jetzt von großen Kunden. Ich habe natürlich auch ganz kleine Kunden, also Einzelhandel zum Beispiel. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, weil ich komme ja genau wie der Herr von der IHK aus Köln, und ist ja alles, was ich erzähle, ist ja überprüfbar. Ich habe jetzt angefangen, während der Corona-Krise eigentlich mal zu schauen. Das Bewusstsein wurde ja immer stärker, auch dann durch die Demonstrationen und durch diese Nachhaltigkeit. Und ich habe jetzt angefangen und habe jetzt Apotheken besucht in Köln und habe gesagt, passt mal auf, das passt doch im Augenblick unserer Zeit. Stellt euch doch mal klimaneutral. Fahrt doch mal die Medikamente mit dem Lastentaxi aus. Schaut doch mal, wie viel Mitarbeit ihr habt. Wie ist euer CO2-Ausstoß im Jahr? Da habe ich eine ganze Menge Apotheken gefunden, die gesagt haben, das finden wir eine ganz tolle Idee und das machen wir. Und jetzt bei einer Nachbesprechung, jetzt nach einem halben Jahr, haben die mir mitgeteilt, es kommen aus fremden Stadtteilen zu uns Menschen, die einfach sagen, okay, ihr lebt das, ihr behandelt das, also wirklich ernsthaft, ich kaufe lieber bei euch an, muss ich vielleicht 5 Minuten weiter mit dem Rad fahren oder mit zu Fuß gehen, aber es funktioniert. Man muss sich halt immer auch so Nischen suchen, wo man sagt, wen spreche ich an, wie spreche ich ihn an und was möchte ich eigentlich? Und ich glaube, das ist der Weg, den man gehen kann, ohne jetzt Leute wirklich zu missionieren, oder ich möchte ja auch keinen irgendwo, dass ich den irgendwie zwinge oder ihm ein schlechtes Gewissen einnehme, sondern einfach sagt, das ist eine Möglichkeit, eure ganz persönliche CO2-Neutralisation auf den Markt zu bringen, ohne viel Geld und ohne, dass ihr da irgendwelche Anstrengungen machen müsst. Und wenn man das irgendwie herüberbringen kann, dann ist das natürlich wichtig. Kommunikation ist echt alles. Und dann ist man auch in jedem, glaube ich, Business sehr erfolgreich oder kann sehr erfolgreich werden. Ne?
Also Vernetzung höre ich da auch.
Vernetzung, genau.
Peter Eckert, der also Nachhaltigkeitskonzepte entwickelt. Ich danke Ihnen sehr.
Keine Ursache und ein schönes Wochenende.
Ebenso. Viele Grüße nach Köln. 0800 2254 2254 oder gespräch@deutschlandfunkkultur.de. So können Sie uns heute erreichen. Und am Telefon ist jetzt Petra Hannemann aus Berlin. Schönen guten Morgen oder guten Tag.
Petra Hannemann, guten Morgen. Ich muss gestehen, ich bin völlig aus dem Konzept gebracht, weil ich warte ja nun inzwischen 1 Stunde und 14 Minuten. Das Radio ist immer noch aus. Guten Tag, Herr Balzer.
Wir haben so viele Anruferinnen und Anrufer, tut mir leid, aber es ist jetzt sind wir ja im Gespräch.
Namen sind doch etwas ganz Wesentliches. Ich bin eine uralte Anwältin und wohne mitten auf dem City-Strich, also zwischen Tiergarten und Schöneberg. Das ist die Kurfürstenstraße. Und da bin ich schon einmal interviewt worden zu der Frage, wie ich denn die neuen Öko-Klos finde, mit der sie versuchen, hier in dieser Gegend etwas Ordnung in das ambulante Gewerbe zu bringen. Ich weiß nicht, was Sie jetzt hören möchten von mir.
Naja, unser Thema ist ja heute tatsächlich Firmengründen. Ich weiß nicht, ob Sie
Das war das Thema. Ja. Und in Schöneberg gibt es das Projekt Miethäuser-Syndikat. Das ist die Kurmärkische Straße Nummer 13. Und als ich im Radio gehört habe, dass die Investoren und Investorinnen für die Goebbels-Villa brauchen, das war auch auf ihrem Sender, da habe ich gedacht, Mensch, das ist doch was fürs Miethäuser-Syndikat. Und nun versuche ich mal, liebe Kolleginnen und Kollegen anzusprechen. Und bei dem einen Kollegen wurde gesagt, nee, der hat zurzeit sehr viel zu tun, denn es ist ja durchgesickert, dass die Grünen Erdbeereis legalisieren wollen und der hat doch so viele Vertretungen in der Richtung, der macht ja auch die Mieterberatung im, nein, nicht die Mieterberatung, die Rechtsberatung im Hanfmuseum und weiter geht das so völlig durcheinander. Aber ich glaube, wenn man schon dabei ist, irgendwas zu gründen, dann haben alle recht. Man braucht sehr qualifizierte Beratung. Man braucht auch ganz viel Geld. Und der Vorteil bei dem Miethäuser-Syndikat ist ja, dass die nicht Genossenschaft, sondern GmbH in ihrem Konzept haben, nämlich die Gesellschaft mit beschränkter Hochachtung. Dieses Gesellschaft mit beschränkter Hochachtung. Soll ich das näher erläutern oder geht das hier jemandem auf den Sender?
Ich glaube, wir haben ein bisschen verstanden, in welche Richtung Sie wollen, auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ob das tatsächlich, sag ich mal, zu unserem heutigen fokussierten Thema so richtig passt. Aber ich nehme das einfach mal mit rein, tatsächlich. Gut, die vielfältigen. Frau Hannemann, ich glaube an der Stelle machen wir vielleicht einen kleinen Punkt und vertagen diese Thematik, weil es tatsächlich uns ein bisschen in eine andere Richtung führt. Unser Thema heute Vormittag ist ja tatsächlich, wie man am besten eine Firma gründet, unter welchen Bedingungen. Und da ist unsere Telefonnummer 0800 2254 2254. Ich danke Ihnen dennoch erst einmal für diesen Anruf und freue mich über Kathy Weller aus Nürnberg, wenn ich das richtig sehe.
Ja, hallo, hier ist die Kathi Weller.
Kathi, habe ich Sie Kathy ausgesprochen, aber ja gut.
Von der Schreibweise wahrscheinlich so.
Womit haben Sie sich selbstständig gemacht oder was haben Sie gegründet?
Ich habe mich vor über 20 Jahren selbstständig gemacht mit meiner eigenen kleinen mobilen Musikschule und bin quasi in den Kindergärten unterwegs und habe da Musikgruppen und mache auch so Frühförderungen für behinderte Kinder. Und mein Ansatz war einfach, als ich mich damals selbstständig gemacht habe, dass ich das war mein Hobby auch, Musik sowieso, und dass ich einfach mein Hobby zum Beruf gemacht habe und dass ich davon überzeugt war, das wird schon irgendwie laufen. Und das hat mir einfach so viel geholfen und ich habe damals mir so ein paar Grundsätze genommen und habe gesagt, okay, ich möchte mehr verdienen, als ich in meinem sonstigen Beruf als Erzieherin verdient habe und ich möchte einfach meine eigene Chefin sein. Und das war immer so ein Leitsatz für mich und ich muss sagen, das hat von Anfang an für mich funktioniert. Und das war einfach sehr schön. Ich habe damals noch diese Überbrückungshilfe bekommen, was es heute wahrscheinlich nicht mehr gibt.
Jo. Und sind Sie dann größer geworden? Haben Sie inzwischen Mitarbeiter und Angestellte? Oder?
Nee, ich bin ich alleine geblieben. Aber es wird, es könnte immer größer werden, weil ganz, ganz viel Nachfrage ist. Was ja total schön ist. Und ich glaube, wenn man einfach ganz authentisch ist in seinem Sein und seinem Wirken und egal mit wem man zu tun hat, ob mit Firmen oder mit Eltern und Kindern, ich glaube, das ist einfach ein Riesenerfolgsrezept.
Und so funktioniert es am besten, ja? Wenn man,
so funktioniert es am besten.
Und wenn man sich identifiziert mit seiner Firmenidee.
Genau, genau. Und wenn man das dann auch, ich glaube, das kann man auch am authentischsten dann rüberbringen und das dann auch so leben. Für mich war jetzt, also ich habe das Glück, in der Künstlersozialkasse zu sein und das war für mich dann auch ein großer Vorteil, weil mit diesen Krankenkassen, das war vorhin schon mal Thema, das ist natürlich ein Wahnsinnskostenpunkt jeden Monat. Das ist für mich jetzt natürlich großer Vorteil und ich habe es vorhin der Kollegin schon gesagt, für mich war jetzt eigentlich die schwierigste Zeit diese Corona-Zeit, weil da sind wir als Solo-Selbstständige kleine Mini-Unternehmen trotz allen tollen Ankündigungen von Herrn Söder doch hinten runtergefallen. Es wird jeder mitgenommen.
Ja, das ist natürlich so. eine Frage, die nicht nur die Selbstständigen beschäftigt, sondern natürlich auch generell Firmen, gerade kleinere Firmen und auch Startups. Tatsächlich diese Corona-Pandemie, inwieweit die jetzt vielleicht auch ein Hindernis ist, um neu zu gründen. Ich reiche das mal weiter an Stefanie Render, Gründerin. Also, Pandemiezeiten, sind das schlechte oder vielleicht in bestimmten Bereichen sogar eher gute Zeiten, um zu gründen?
Sehr unterschiedlich. Also
wir erleben gerade auch von der Stimmung hier im Bundesverband Deutsche Startups, dass das eigentlich jetzt eine Gründerzeit ist. Ich selber habe jetzt ja auch dieses Jahr wieder gegründet und das ist auch ein bisschen Corona geschuldet und einer tieferen Auseinandersetzung und einer Problemstellung, die ich sonst immer habe, so ein bisschen mehr an mir vorbeifliegen lassen, die ganz gezielt dann auf mich zukam und wo man darüber, dass man ohnehin irgendwie die Hemmschwelle gesunken ist, jeden auf LinkedIn anzusprechen und auch einfach mal sich per Videokaffee zu treffen, ja, was man vielleicht vorher irgendwie gar nicht gemacht hätte, dass da tatsächlich eine Idee ins Laufen gekommen ist, die durch diese Reflexion, die man hatte, den Austausch vielleicht auch durch Social Media Videos und anderes mit Leuten, die man vielleicht schon länger nicht mehr gesehen hat, dass das so in Gang gekommen ist. Ich kenne auch ganz viele im Gründer und Gründerinnen-Netzwerk, denen das ähnlich gegangen ist. Schwer haben es natürlich diejenigen Gründer und Gründerinnen gehabt, die quasi vor der Krise gerade gestartet sind, die noch sehr hohe Anlaufkosten, Investitionskosten hatten und die sie dann nicht materialisieren konnten, weil ihr Geschäftsmodell tatsächlich auf Events, auf Anwesenheit von Leuten oder eben in der Gastronomie und Ähnliches angewiesen war und die dann teilweise geschafft haben, das dann auch kurzfristig umzustellen. Also als Startup-Gründer, Gründerin muss natürlich auch sehr flexibel sein, die aber auch große Schwierigkeiten hatten, dann durch diese Zeit zu kommen und auch einige, die es natürlich nicht geschafft haben, leider.
Ja, aber gerade bei der, sag mal, verstärkten Digitalisierung, wo wir in Deutschland noch einiges an Nachholbedarf haben, glaube ich, ich höre aus Ihren Worten, dass das durchaus auch einen gewissen Schub geben kann für Gründungen, jedenfalls im digitalen Bereich.
Ja, auf jeden Fall. Oder wenn man, ich bin Mainzerin, wenn man sieht, was BioNTech hier in der Stadt und im ganzen Land losgetreten hat an Investitionswellen in Richtung Biotech-Firmen. Also es tut sich eine ganze Menge, gerade natürlich auch im digitalen Bereich, auch dass die Aufgeschlossenheit, auch der Staat als Auftraggeber, dass da eine ganz andere Aufgeschlossenheit da ist, auch mit jungen Unternehmen zusammenzuarbeiten und auch vielleicht mal unkonventionell zu sein oder sowas wie ein Gründungsstipendium hier in Rheinland-Pfalz über dieses Corona-Sondervermögen anzuschieben. Also ich merke schon, dass es einen richtigen Schub gibt.
Das bringt mich auf die Frage, ob eigentlich inzwischen, Matthias Herrchen, ist eigentlich eine digitale Gründung in Deutschland innerhalb von kürzester Zeit möglich, besser geworden jetzt durch die Pandemie?
Sie sprechen wahrscheinlich auf die
bürokratischen Anforderungen, ja, dass man sozusagen Ämter digital, dass man gar nicht unbedingt vor Ort erscheinen muss?
Nee, so viel hat sich da, also es ist sicherlich auch örtlich unterschiedlich, aber so viel hat sich da im Großen und Ganzen noch nicht getan. Eher ist es so, dass wir das Online-Zugangsgesetz haben, eine Anforderung, die verlangt, auch auf EU-Basis glaube ich sogar, dass sich die ganzen Verwaltungen innerhalb jetzt, ich glaube nur noch bis nächstes Jahr oder bis zum übernächsten Jahr so weit wie möglich durchdigitalisieren müssen. Das heißt, kontaktlos von zu Hause aus eigentlich alles erledigen zu können. Hier in Nordrhein-Westfalen gibt es dann beispielsweise auch schon vor Corona angestoßen das Portal Wirtschaft NRW, über das man sein Gewerbe in fast allen Kommunen in NRW inzwischen auch digital anmelden kann. Ich sage mal, wir sind auf dem richtigen Weg, aber es dauert noch eine ganze Strecke, sich jetzt darauf zu verlassen, dass es durch Corona wesentlich schneller ging. Glaube ich, ist ein bisschen Irrglaube. Es wird sicherlich einen Schub geben, aber zunächst mal angestoßen im privaten Bereich, weil die öffentliche Hand kann jetzt auch gar nicht mal so eben reagieren, so schnell. Denn die sind auch mit der Bekämpfung von Corona sehr massiv befasst. Ich würde vielleicht aber auch noch mal eins kurz aufgreifen, weil ich bin auch Co-Director hier vom Founder Institute. Das ist ein sogenannter Accelerator, der versucht, Startups so schnell wie möglich und so stark wie möglich an den Markt heranzubringen. Und so dieser Zwiespalt IAK auch mit klassischen Unternehmenskonzepten und durchaus auch innovativen Startups über dieses Founder Institute, da merkt man schon, dass jetzt gerade auch die Zeit der digitalen Startups ist, möchte ich mal tatsächlich bewusst betonen. Also digitale Konzepte, die kontaktlos möglich sind, haben natürlich jetzt definitiv Aufwind.
Also wenn dann jetzt gründen?
Zumindest vorbereiten. Also jetzt ist die Offenheit auch da. Jetzt sind die Menschen, denen ist jetzt die Situation allen bewusst und das Digitale hat einfach durch Corona einen Schub bekommen. Ist gar keine Frage. In welche Richtung und ob das jetzt meiner eigenen Gründung hilft, muss man dann im Einzelfall wieder gucken nach Geschäftsidee, aber es hat auf jeden Fall, lässt sich einen Schub an Ideen beobachten. Gleichzeitig sind aber viele sehr zurückhaltend, jetzt tatsächlich zu gründen, weil noch nicht so ganz klar ist, wie die Corona-Krise weitergeht. Aber ich kann es vorbereiten. Wenn ich schon gestartet bin, muss ich vielleicht wechseln. nicht so intensiv zu investieren, wenn das geht. Manche gehen zum sogenannten Bootstrappen über. Das heißt, das kam vorhin schon mal als Idee, ich wachse nur so, wie es meine Umsätze zulassen und bin nicht angewiesen auf fremde Kredite, die ich dann möglicherweise wegen der Corona-Krise nicht vernünftig bedienen kann. Also Sie sehen, es gibt für jedes Problem oder fast jedes Problem gibt es auch eine Lösung. Nochmal, also es sind immer wahnsinnige dicke Bretter, auch gerade die Finanzierung ist das überragende Thema für jede Gründung, gar keine Frage. Aber jede Gründung kann einen eigenen Weg entwickeln, auch mit Hilfe von Experten. Das ist nochmal so mein Appell. Erst die Idee muss stehen, bevor ich mich mit der Idee, mit der Frage der Finanzierung befasse. In Deutschland denkt man oft vom falschen Ende her, ich habe eine Idee, wie finanziere ich das, da habe ich noch gar nicht alles richtig vorbereitet. Und das ist eben mein dringender Appell, erstmal das durchzustrukturieren und zu sagen, wie könnte es aus meiner Sicht aussehen und dann an den anfangen, an den Herausforderungen zu arbeiten und nicht umgekehrt.
Kathi Weller in Nürnberg, ich wünsche noch viel Erfolg mit Ihrer Ein-Mann- oder Ein-Frau-Musikschule.
Dankeschön. Ja. Wiederhören.
Und schönes Wochenende. Wir haben ja schon darüber gesprochen, wie es zum Beispiel ist, aus einer schwierigen sozialen Situation, aus einer prekären Situation heraus etwas zu gründen. ALG 2 war das Stichwort, also Hartz IV. Und da schrieb uns Claudia Weitzel und fragte tatsächlich in die Runde Stefanie Render, Gründerin Matthias Herrchen von der IHK in Köln, welche Aussichten das hat, aus der Arbeitslosigkeit heraus zu gründen. Und die Botschaft war eher tendenziell positiv, aber wir haben da durchaus auch eine negative Erfahrung. Eva Willig schreibt uns dazu über E-Mail, gespräch@deutschlandfunkkultur.de ist unsere E-Mail. Ich habe aus Hartz IV heraus gegründet und kann das keinem empfehlen. Ich musste einen Businessplan vor der Gründung erstellen lassen, in dem war klar beschrieben, dass sich der Laden erst nach einem Jahr tragen wird. Nach einem halben Jahr stellte das Jobcenter aber seine Zahlungen bereits ein. Heute arbeite ich als Niedrigrentnerin hin und wieder nur noch ehrenamtlich. Das Jobcenter war so gut wie nie zu erreichen, weder telefonisch noch direkt. Also als Verharzte, schreibt sie es hier, Finger weg von Gründungen. Also da gibt es offenbar auch sehr unterschiedliche Erfahrungen mit Behörden und auch mit Jobcentern. Am Telefon ist jetzt Jörg Michael Hirsch aus Nordhausen. Schönen guten Tag, guten Morgen.
Oh, guten Morgen in die Runde.
Wie sind Ihre Erfahrungen?
Ich bin im Kunst- und Kulturbereich seit 40 Jahren unterwegs und bin da auf die Anmietung von Liegenschaften angewiesen. Und es hat mich mehrfach jetzt...
Was machen fast, Sie genau?
Das möchte ich hier nicht sagen. Die Idee ist ziemlich einmalig und ich sage nur Kunst- und Kulturbereich und Musik ist da drin sehr viel und Musiker und Bands und so Sachen und das ist halt eine Idee, die ich habe, die mich seit 40 Jahren trägt und die ich nicht unbedingt...
Ach, die ist noch nicht gegründet. Sie haben noch nicht gegründet.
Deswegen, doch, ich mache das seit 40 Jahren.
Ja, okay,
ich das
gut, und habe dann können da Sie meine, doch verraten, aber gut, Sie wollen es uns nicht verraten, gut.
Jedenfalls bin ich also darauf angewiesen, dass ich also Liegenschaften anmiete und die halt herrichte und dann weitervermiete. Und natürlich ist bei jeder Gründung auch immer die Vertragssicherheit ein ganz großes Thema. Also man hat alles gemacht, seine Firma aufgestellt, sein Telefon, seine Visitenkarten, den ganzen Kram gedruckt und so weiter und so fort. Man geht dann an den Markt und etabliert sich und dann plötzlich bekommt man eine Kündigung von der Liegenschaft oder von seiner Privatwohnung oder ein Auftraggeber zahlt einfach nicht und man hat investiert vorab und steht dann da und fragt sich jetzt, wie komme ich an mein Geld, wie komme ich zu meinem Recht? Und meine bittere Erfahrung war aus vielen, vielen Mietverträgen, die ich gemacht habe, dass ich vor Gericht einfach keine Sicherheit habe. Obwohl ich einen ganz einfachen Dreizeiler aufgesetzt habe, wegen Nebenkosten, die zu übernehmen sind, wo drin steht, ja, der Eigentümer übernimmt für diese Fläche die Nebenkosten, kam es vor Gericht dazu, dass der Richter drauf guckt und sagt, ja, das steht da zwar, aber das sehe ich jetzt irgendwie doch anders. Das heißt, ich bin auf den Kosten sitzen geblieben und es hat mich zweimal fast meine Existenz gekostet, weil ich mich nicht darauf verlassen konnte, dass das, was in einem Vertrag drinsteht, auch so vor Gericht auch umgesetzt wird, wenn es zu einem Streitfall kommt.
Aber haben Sie sich denn juristisch beraten lassen dann auch?
Ja, und das hat mich zigtausende von Euro gekostet, ohne Erfolg. Ich habe über 14 Verhandlungen verloren, teuer verloren, musste Rechtsanwaltskosten, Gerichtskosten und so weiter bezahlen. Und ich kann nur mit sehr, sehr viel Glück und Durchhaltevermögen habe ich es geschafft, dass ich mit 60 jetzt nicht in die Altersarmut gerutscht bin, weil ich mich auf diesen Rechtsstaat nicht verlassen kann. Und ich denke mal, Gründer müssen dann auch nicht nur, müssten auch die Möglichkeit haben, kostenlos Rechtshilfe in Anspruch zu nehmen. Als Selbstständige haben sie ja keinen Rechtsschutz für Mietverträge zum Beispiel.
Ja, ja, ich reiche das mal weiter an Matthias Herrchen. Der wäre vielleicht der richtige Ansprechpartner als Berater von der IHK in Köln. Also was so Rechtssicherheit gerade von Selbstständigen, aber auch von Gründerinnen und Gründern angeht, von Firmeninhabern, von kleinen Firmen, auch Startups und so weiter. Worauf gilt es da zu achten?
Ich muss natürlich Vertragswerk passend zu meiner Gründung haben. Jetzt weiß ich nicht, was Herr Hirsch tatsächlich macht, ganz konkret. Das hört sich natürlich auch nach einer üblen Erfahrung an, die man so gesehen allerdings auch nicht komplett ausschließen kann. Wenn Sie jetzt Gründer wären, Herr Hirsch, wie gesagt, ich kann das in Unkenntnis Ihrer genauen Geschäftstätigkeit schlecht so pauschalieren oder auf Sie konkret runterbrechen. Aber ich muss natürlich als Gründer schauen, dass meine vertraglichen Unterlagen so wasserdicht wie möglich sind. Und wenn das so streitträchtig ist, stellt sich die Frage, wirft dann das Geschäft tatsächlich so viel ab? Gibt es eine andere Möglichkeit, das vielleicht in eine andere Richtung zu drehen, wo man nicht ständig diesen Auseinandersetzungen unterliegt? Denn dieser Spruch vor Gericht und auf hoher See steht mein Gotteshand allein, das kommt nicht von ungefähr. Ein Gericht kann immer anders entscheiden, als man selber das gerne hätte. Und wenn man vielen Rechtsstreitigkeiten begegnet, ist das natürlich eine dauerhafte, starke Belastung. Ob man die immer im Einzelfall umgehen kann, da gibt es eben viele Ansprechpartner, letztendlich natürlich einen Rechtsanwalt. Die Industrie- und Handelskammern bieten viel auch vorab an kostenfreien Service, der einen Rechtsanwalt nicht ersetzt, aber hilft, die Rechtsmaterie zu verstehen und sich richtig darauf vorzubereiten. Auch hier, wenn ich denn da aus der Erfahrung etwas ableiten könnte, sind es zwei Sachen. Auch nochmal, die Vorbereitung ist das A und O. Ich muss schauen, dass ich mir nicht in meiner Gründung schon einen Fehler anlege, der mein ganzes Geschäft immer ständig wieder belästigt und auch vielleicht zum Erliegen bringen kann. Und wenn ich denn so vielen Rechtsstreitigkeiten unterliege, immer die Frage, kann ich etwas in meinem Geschäftsmodell so ändern, dass ich nicht ständig diesen Schwierigkeiten ausgesetzt bin. In Ihrem Fall, Herr Hirsch, ich nehme an, weil Sie sagen, Sie möchten immer wieder neue Liegenschaften anmieten. Die Frage, gibt es die Möglichkeit, einen festen Standort zu machen und das Geschäft dann auf diesen Standort zu fokussieren, wo Sie auch rechtlich dann in Ruhe gelassen werden oder die Sicherheit haben, die Sie suchen?
Es wäre durchaus möglich gewesen, wenn die Verträge funktioniert hätten und ich Rechtssicherheit gehabt hätte, hätte ich mir dann im Laufe meines Lebens natürlich dann auch Objekte gekauft. Aber mein Konzept war, wie vorhin auch schon beschrieben in dem Beitrag, ich wachse nur so viel, wie ich Geld habe. Und ich habe dann mit Kunst und Kultur, gehen Sie mal zu einer Bank und sagen Sie, Sie machen im Kunst- und Kulturbereich und ich brauche jetzt zum Ankauf eines Objektes 100.000 Euro. Ja, da werden Sie gleich wieder an die Bar geschickt oder dann zum Ausgang, warten Sie mal und dann ist es durch. Ich habe jetzt Gott sei Dank bei einer guten Bank endlich einen Kredit bekommen, um ein Objekt nochmal renovieren zu können und nochmal an den Start zu bringen. Kaufen konnte ich es nicht. Und so das sind jetzt auch nicht so, dass ich jetzt jedes Jahr 5 Objekte vermiete oder anmiete oder solche Sachen mache, sondern es sind im Laufe der letzten 40 Jahre waren das jetzt 5 oder 6 Objekte, wovon dann 4 geplatzt sind, aufgrund von, dass der Eigentümer da irgendwie am Rad gedreht hat und dann ich dann eine Kündigung bekommen hatte, nachdem ich investiert hatte und ausgebaut und meine Einnahmen hatte und den ganzen Kram. Und dann platzt es plötzlich, weil der Eigentümer irgendwas macht und dann gehe ich in den Mietvertrag, gucke mir das an und sage so, das und das steht da, gut, ich gehe zu meinem Rechtsanwalt, der sagt, ja, das ist auf Erfolg, steht ja da und dann trifft man sich vor Gericht und dann zieht der Richter so irgendwie so ein Gutachten, einen Rechtsstreit raus im Oberlandesgericht Hintertupfingen, keine Ahnung, das ist vergleichbar, der hat das so und so entschieden, nee, das machen wir jetzt auch so und dann guckt man in die Röhre und sieht sein Geschäft den Bach runtergehen.
Für das Gründungsgeschäft, also das ist ja jetzt, nein, andersrum, wenn man es jetzt nochmal abstrahieren wollte für das Thema Gründung, keiner sagt, dass Gründung leicht ist. Also das vielleicht mal an dieser Stelle, aber ganz gewiss gesagt. Aber das berührt nochmal auch so diese Eigenschaft Beharrlichkeit. Wenn ich überzeugt bin von meinem Geschäftsmodell und ich mich entsprechend vorbereite und auch das Unwägbare versuche durch Rücklagenbildung oder durch ein gutes Team oder sowas so gut wie möglich auch schon im Vorfeld aufzufangen, dann besteht in der Regel trotzdem die Möglichkeit, das irgendwie noch hinzubekommen, selbst wenn einem sich ganz unerwartet Schwierigkeiten in den Weg legen. Und es kommen immer Schwierigkeiten. Das ist im normalen Privatleben auch so. Kein Leben geht ohne Schwierigkeiten vonstatten oder ganz selten nur. Und so ist es bei der Gründung eben auch. Die Frage ist, wie kann ich mich darauf vorbereiten? Und sicherlich eine Eigenschaft eines jeden Gründers, einer jeden Gründerin sollte sein, ein gewisses Beharrungsvermögen, ein Durchsetzungsvermögen und ein Vertrauen, Selbstvertrauen, aber auch eine Selbstehrlichkeit. Wo sind meine Stärken, meine Schwächen? Damit ich das, was mir passieren kann, so weit wie möglich schon im Vorfeld abfedern kann, ohne zu wissen, was da auf mich zukommt.
Jörg-Michael Hirsch in Nordhausen, vielen Dank fürs Dabeisein in unserer Sendung und der Beschreibung der Probleme, die Sie da hatten. Und das bringt mich natürlich auf eine Grundfrage auch tatsächlich, wenn man gründet, auf welche Rechtsform sollte man da achten? Also gibt es ja so viele verschiedene Formen, sozusagen GmbH, dann gibt es gemeinnützige GmbHs, GbRs, vieles andere mehr. Also das hängt sicherlich vom Geschäftsmodell ab, aber was würden Sie generell raten, Stefanie Render, was die Rechtsform einer Gründung angeht?
Also ein Startup zu gründen ist natürlich die GmbH die meistgewählte Form, weil es von Anfang an ermöglicht eben auch, da verschiedene Gesellschafter und Anteilseigner, was am Anfang meistens die Gründer sind, dann auch sauber aufzusetzen, was die Anteilsverteilung und natürlich auch das, was dann da auch als Einlage mit reingebracht wird, aufzusetzen, um auch für spätere Investitionen darin, also Beteiligungen mit Eigenkapital an der Firma dann auch entsprechend vorzubereiten. Also für Startups kann ich das so generell sagen, dass die GmbH da sicherlich so die beste Form ist. Habe ich eben vor, tatsächlich in Gemeinnützigkeit zu gehen, kann ich mir eben die Option offen halten oder diese Option angehen, die gemeinnützige GmbH zu gründen. Mit der sind jetzt noch nicht so viele Erfahrungen gesammelt worden. Auch da würde ich mich beraten lassen. Ist es aber auch möglich, auch eine GmbH dann später noch in eine gemeinnützige GmbH umzuwandeln. Aber das hat natürlich auch alles wieder bürokratische Folgen und kostet wie alles im Leben. Ja.
Also wenn man Geld einsammeln will von Investoren, braucht man eine GmbH.
Ja, oder man kann natürlich auch gleich eine AG gründen, aber das
ist, das ist aber gleich zu den Sternen greifen. Matthias Herrchen, wollen Sie da noch was ergänzen, was Rechtsformen angeht? Wie wichtig ist das überhaupt zu Beginn?
Also für Startups, da gebe ich Frau Render recht, ist eine Kapitalgesellschaft fast schon ein Muss, jedenfalls dann, wenn ich Investoren auch benötige, weil das ist eigentlich der einzig vernünftige Weg, klare Verhältnisse bei solchen Beteiligungen zu schaffen. Investoren lassen sich auch sonst gar nicht anders darauf ein. Bei allen anderen Gründungen hängt es natürlich immer davon ab, je höher das Risiko auch im Rechtsverkehr ist, umso eher ist auch, sagen wir, besteht ein faktischer Druck, sich über eine solche Rechtsform wie eine Kapitalgesellschaft, wenn es geht, abzusichern. Um ein Beispiel zu nehmen, wenn ich mit internationalem Handel oder so zu tun habe, dann wird von mir eigentlich als Unternehmer erwartet, dass ich auch in dem Ausland, mit dem ich dann kooperiere, die Rechtsgrundlagen grundsätzlich kenne. Das kann man gar nicht, das kann man für Deutschland schon gar nicht. Ich bin ja kein Jurist für dieses Land oder Rechtsexperte für das Land. Da ist natürlich das Risiko, dass man vielleicht irgendwo eine Regelung übersieht oder dass mir irgendwie was passiert aus Fahrlässigkeit, was ich einfach definitiv nicht vorhergesehen habe, dass ich das möglicherweise dann mit so einer Kapitalgesellschaft auch das Risiko abfedern kann. Denn dafür gibt es diese Kapitalgesellschaften auch. Wenn ich das alles nicht habe, dann liegt es auch so ein bisschen an einem selbst, was ich haben möchte. Das heißt, ich kann ja auch selber sagen, ich möchte mein Risiko über so eine Kapitalgesellschaft auch minimieren. Aber ich gebe Frau Render recht, man kauft sich das natürlich dann durch rechtliche Vorschriften und durch einen rechtlichen Aufwand an anderer Stelle wieder ein. Ich muss es im Handelsregister eintragen lassen, ich muss zum Notar dafür, ich sollte rechtlich eine Satzung aufstellen. Also es kommt dann sozusagen umgekehrt mit hinzu. Das heißt, auch hier gibt es keine Lösung, die für alles passt. Bei Startups haben wir gerade gesagt, da ist es in gewisser Weise ein Muss, wenn ich Beteiligungskapital haben möchte, alles andere kommt es immer darauf an, was gründe ich, in welcher Geschwindigkeit gründe ich und vor allen Dingen, mit welchem Risiko gründe ich und mit welchem Risiko kann und möchte ich leben. Das wären so die Fragen, die man sich da stellen sollte.
Am Telefon ist Andreas Lutz aus Stuttgart, wenn ich das richtig sehe.
Ja, na, wie denn? Fahrstehen Stuttgart. Guten Tag.
Guten Tag. Wir sind ganz Ohr.
Ja, also ich hatte mich, hat Ihre Kollegin gesagt, ich hatte mich vor 21 Jahren selbstständig gemacht mit einem Ingenieurbüro. Und was ganz für mich ganz wichtig war, ich hatte einen Businessplan aufgestellt, was muss ich denn an Umsatz generieren, was brauche ich an privatem Altersvorsorge, Krankenversicherung und. Hatte das aufgestellt, das mit Bekannten durchgesprochen, die das nachher für gut befunden haben und dann habe ich angefangen. Für mich war das natürlich relativ einfach, weil ich habe einfach in ein Zimmer einen Computer eingestellt und habe dann losgelegt. Was allerdings für mich ganz wichtig war, ein Freund von mir sagte zu mir, wenn du dahinter stehst und dich da dem zuwendest, dann kommt der Erfolg von alleine. Und so war es auch. Ja, ich hatte natürlich, war gut vernetzt hier in der Gegend und dann ist das von alleine. Gewissermaßen hat sich das entwickelt und.
Das klingt so einfach. Das ist einfach überzeugt sein von seiner Idee und dann funktioniert das schon.
Ja, nein.
Das hatten Sie keine Widerstände, keine Probleme?
Nein, ich hatte keine Probleme. Hm. Aber das lag daran, ich hatte mich mit dem. Damals ist diese Baustellenverordnung ins Leben gerufen worden und damit hatte ich mich selbstständig gemacht und da war ich im Prinzip mit einer der Ersten auf dem Markt hier bei uns in der Gegend, war hier gut vernetzt mit anderen Bauunternehmern, Architekten, Bauherren und somit war eigentlich das so ohne weiteres möglich. Natürlich habe ich auch das nötige Glück dazu gehabt.
Glück heißt auch im richtigen Moment, sein Geschäft zu eröffnen zum Beispiel?
Im richtigen Moment. Und eine Chance, die sich bietet, zu ergreifen. Also ich hatte hier da die Möglichkeit, bei einem Kunde, oder beziehungsweise ist natürlich auch später der Kunde gewesen, da diese Tätigkeit aufzunehmen. Hatte da, das war ganz am Anfang, hatte ein bisschen, war mir ein bisschen unsicher, aber habe die Chance ergriffen und das war Geschäftstätigkeit, ein Kunde über 20 Jahre. Ja.
Dann wünsche ich noch viel Erfolg. Und viele, ja, viele weitere Jahre mit Ihrem Ingenieurbüro.
Ja, nein, ich denke schon an den Ruhestand.
Ach doch, tatsächlich, ja?
Ja, doch, tatsächlich. Also, ja. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, schönes Wochenende wünsche ich. Und am Telefon ist Thomas Körner aus Berlin.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, ich habe mich 1992 selbstständig gemacht, als was ganz Herkömmliches, als unabhängiger Versicherungsmakler. Und habe mich von Anfang an darauf orientiert zu sagen, okay, wichtig ist der ehrliche Umgang mit dem Kunden, sprich verantwortungsvoll mit dem Budget, was mir der Kunde sagt, umgehen. Ob ich für, ich sag mal, 100 Mark irgendeine gut dotierte Lebensversicherung verkaufe oder ob ich für 100 Mark gucke, welche wichtigen Risiken muss er erstmal für seine Familie absichern, bevor ich dann an andere Dinge denken kann. Und da muss man Prioritäten setzen. Das bringt nicht unbedingt immer gleich das große Geld für einen selber, aber es ist ehrlich gegenüber dem Kunden. Und wenn man diese Ehrlichkeit durchzieht, dann ist das etwas, was einem über die Jahre hinweg immer wieder von den Kunden auch positiv zurückkommt, sodass man letztlich auch mal Fehler, die man durchaus in seiner Arbeit machen kann, verziehen kriegt, wenn man eben ordentlich dann darüber auch mit dem Kunden redet.
Und das auch ja, in einer Branche, die ja, ich sag mal, ja, durchaus auch ein Imageproblem hat, ne? Die Versicherungsbranche.
Absolut,
ne?
Absolut, weil vielen ja, da ist nun mal das schnelle Geldverdienen möglich, da werden teilweise irre Vertriebsszenarien mit aller Göker und was da alles rumgeistert, gemacht, gefördert, teilweise auch von Versicherern leider mitgetragen. Man muss konsequent eben seine Partner oder seine Geschäftspartner eben auch im Finanzdienstleistungsbereich hinterfragen und dann auch klar Zäsuren setzen und sagen, lieber Kunde, das verkaufe ich dir nicht, den Partner verkaufe ich dir nicht, weil ich es für dich nicht für gut halte. Und das akzeptieren die Leute.
Thomas Körner in Berlin, danke für den Anruf. Ja. Danke fürs Dabeisein in unserer Sendung und wir könnten natürlich noch viele, viele weitere Geschichten, Gründungsgeschichten, Firmengründer, Selbstständige, da gibt es so viele Geschichten zu erzählen, die wir vielleicht bei anderer Gelegenheit auch nochmal unbedingt erzählen müssen. Wir wollten heute Vormittag klären, wie man eigentlich eine Firma gründet, welche Probleme es dabei gibt, welche Herausforderungen, aber wir haben auch gehört, wie glücklich es viele Menschen macht, tatsächlich selbstständig zu sein, ihre eigene Firma zu haben. Also ich würde mal sagen, Stefanie Render, Gründerin, Vorstandsmitglied beim Bundesverband Deutsche Startups, Menschen gründet, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist eine Erfahrung in Form von Gestaltungswillen, auch von Selbstwirksamkeit, die man erfahren kann und auch in dem, wo es nicht klappt. Denn oftmals ist das auch unverschuldet, dass es nicht funktioniert. Aber da auch auf die Solidarität auch zu hoffen und die auch zu erfahren im Umfeld des Gründens, egal ob Startup oder eine andere Gründung. Man lernt neue Leute kennen, es bereichert das Leben und es ist auch nicht schlimm, wenn man damit scheitert, auch wenn das in Deutschland immer noch so ein bisschen schwierig ist mit der Kultur der zweiten Chance. Aber das sind Erfahrungen, die kann einem niemand nehmen. Und wer es nicht wagt, der eben auch nicht gewinnt. Und gewinnen tut man auf jeden Fall.
Stefanie Render, Gründerin, Vorsitzende sozusagen im Beirat Junge Digitale Wirtschaft beim Bundeswirtschaftsministerium und vom Bundesverband Deutsche Startups. Ich danke Ihnen sehr für diese letzten zwei Stunden. War zwar nur am Telefon, aber wir haben Sie trotzdem gut gehört. Vielen Dank für Ihre Zeit. Und noch viele, viele gute Gründungen. Matthias Herrchen, auch von Ihnen wird vermutlich die Botschaft kommen, nicht abschrecken lassen, gründen.
Genau, nicht abschrecken lassen, gründen mit guter Vorbereitung, möchte ich nochmal darauf hinweisen. Also wenn ich eine Idee habe, kann ich nur ermutigen, es wenigstens mal zu durchdenken, ob sich damit nicht eine Selbstständigkeit, eine Existenzgründung lohnt und bewerkstelligen lässt. Und es gibt genug Unterstützung und Berater und auch Startup-Communities. Da hat sich viel getan in den letzten Jahren. Die Unterstützung ist viel größer geworden. Und damit kann es auch gelingen, selbst in schwierigen Zeiten dann zu überleben und vor allen Dingen sich auch selbst eine Existenz dann tatsächlich aufzubauen und sich selbst zu verwirklichen.
Dann wünsche ich Ihnen noch viele Gründerinnen und Gründer, die zu Ihnen kommen und sich beraten lassen und auch vor vielen anderen Menschen beraten lassen. Matthias Herrchen von der IHK in Köln, Berater auch für Gründerinnen und Gründer. Ich danke Ihnen sehr, auch für Ihre Zeit. Und das war unser Gespräch an diesem Samstagvormittag über die Frage, wie Firmen gründen. Gleich nach uns hier die Lesart. Dann wünsche ich allgemein frohes Gründen.